In Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailerschnack, Ausgabe 197. Mein Name ist Christian Gürnt und an meiner Seite begrüße ich natürlich den charmanten, gut aussehenden, brillanten Joel ist nicht da. Joel? Dann Steve, auch da?
Anwesend. Ich verrate mal nicht, was du hier Schönes in unser Bild-Insert geschrieben hast. Du hast ja so eine kleine Beschreibung für jede Person eingebaut bei dem Tool, mit dem wir hier arbeiten. Ich verrate mal nicht, was, aber ich fühle mich zutreffend beschrieben und sage Hallihallo.
Absolut richtig. Und dann haben wir natürlich noch auf der anderen Ecke im Dunkeln heute, in einem dunklen Kämmerlein, den guten Chris. Chris, schön, dass du auch da bist. Und auch du konntest dich irgendwann bei Riverside einloggen. Toll. Wie geht's dir?
Das hat irgendwann geklappt. Mir geht's super. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich auf den Podcast.
Sehr gut. Mir geht's auch soweit okay, wie es quasi allen okay gehen kann, wie es, glaube ich, jedem, der politisch interessiert ist, aktuell okay gehen kann. Glaube ich zumindest.
Ja, gut beschrieben, ja.
Aber es ist natürlich nicht nur Politik, das uns rumtreibt. Es ist natürlich erstmal ein Gruß an unseren lieben Joel, der heute eigentlich dabei sein wollte, der sich aber entschuldigen lässt. Und es ist natürlich auch viel popkulturell passiert. Also im Kino, auf Leinwänden und auch auf der Musik passiert aktuell sehr, 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 sehr viel. T.S. Ullmann bringt zum Beispiel ein neues Album raus. Also ein neues, in Anführungszeichen, neues Album. Es ist ein neues Album mit dem Besten von Tomte bis T.S. Ullmann. Aber ey, so Best-ofs sind ja immer ein ganz guter Anfang mal für Leute, die irgendwie neu starten wollen mit einer Band. Und da geht direkt meine erste Empfehlung raus. Also kommt Anfang Dezember und ich darf sogar was verlosen. Habe ich in Nukular schon erzählt, aber hier kann ich es vielleicht ganz kurz benennen. Auf meinem Instagram verlose ich demnächst eine Testpressung des Albums. Und das finde ich ja sehr, sehr streng limitiert. Ich glaube, 20 Mal gibt es die. Und die gibt's bei mir auf Instagram zu gewinnen. Ich bin der kleine T.S. Ullmann Ultra. T.S. Ultra quasi.
T.S. Ultra, genau.
Ultramann. T.S. Ultramann. Und da freue ich mich, wollte ich kurz die Werbung loswerden. Aber es ist natürlich noch ganz viel anderer Kram passiert. Steve, fangen wir bei dir an. Serien, Kino, Events, was macht der Steve aktuell?
Ja, was macht der Steve aktuell? Rate doch mal, du kennst das Leid. Ja, bei uns erstens in der Medienbranche, wir sind tatsächlich im Jahresendspurt angekommen. Ne? Irgendwie ein Termin jagt den anderen und man kommt gar nicht mehr klar. Aber das Schöne ist ja, man hat ja auch Familienzeit und ein Kind und so zu Hause. Und da ist ja im Herbst einfach Erkältungs- und Krankheitssaison. Das heißt, die Tochter war gerade krank zu Hause eine Woche. Aber ich muss ja sagen, also so leid einem das immer tut, muss man ja natürlich als besorgte Eltern und als Vater sagt man so, das arme Kind und leidet und so. Aber was ich ja wirklich sagen muss, so eine Woche krankes Kind zu Hause ist auch immer irgendwie so ein bisschen nochmal so eine intensive Eltern-Kind-Zeit. Also
so Bonding-Experience.
Wenn es dann irgendwie, ja so ein bisschen, ne, wenn es dann irgendwie wieder besser wird und man gemeinsam abhängt auf dem Sofa und was zocken kann, und das haben wir einfach super intensiv gemacht, wir haben jetzt gespielt, also als sie dann wieder fit genug war, irgendwann ein Antibiotikum bekommen, das hat dann angeschlagen und war dann gut wieder, aber sie musste halt noch zu Hause bleiben und dann haben wir gespielt, so ganz gemütliche Casual Games, sage ich mal, sowas wie Big City Little Kitty, falls euch das was sagt.
Kenn ich, ja.
Ein ganz, ganz schöner, süßer Titel, wo man einfach als Katze durch eine Stadt wandert und kleine Aufgaben machen muss. Das einfach so wirklich Papa-Tochter auf dem Sofa gemütlich tagelang zocken, war auch mal ganz schön. Also, ich wünsche mir natürlich niemals, dass meine Tochter krank ist, aber das war nochmal eine schöne Erfahrung. Denn dann folgte auch tatsächlich der Geburtstag des Kindes und da bin ich ja momentan wirklich, wir haben zweistellig erreicht. Und ich bin jetzt in diesem, sie werden so schnell groß, Thema drin. Also, also natürlich will man sie in Richtung Leben schubsen und sagen, geh deinen eigenen Weg. Aber eigentlich möchte man sie sofort wieder zurückziehen und sagen, nee, geh mal deinen eigenen Weg noch nicht, bleib mal lieber noch ein bisschen
hier. Die hat noch Zeit, ja.
Genau, also war deshalb so eine emotional intensive Woche einfach. Aber ist jetzt nicht so viel spektakulär passiert. Aber wir haben viel Kino in Zukunft jetzt noch auf dem Plan. Also da wird es mit Töchtern gehen. Vajana 2 steht an. Wicked will ich unbedingt mit dir gucken, weil ich das Musical so großartig fand. Und da gibt's ja leider in Deutschland keine Möglichkeit mehr, das Musical noch mal zu sehen. Also freue ich mich, dass eine Verfilmung kommt und wir den dann anschauen können. Ja, Red One, schöner Weihnachtsfilm im Kino. Waren leider die Kritiken total unterirdisch. Sind wir noch so ein bisschen am Überlegen, ob man den guckt. Aber auf jeden Fall, also es ist so Herbst-Familienzeit angesagt. Und das steht so an. Da freue ich mich drauf, dann jetzt das quasi zu intensivieren in den nächsten Wochen. Und dann geht's ja auch irgendwann auf die Weihnachtspause zu und so. Und ja, also Family ist es umzugsmäßig ja jetzt so doch so langsam mal angekommen, die meisten Kisten ausgepackt. Na, ein paar stehen dann doch noch rum, aber es wird und ja, also so weit, so unspektakulär, sag ich mal. Aber morgen, Chris, ich hatte dich ganz kurz im Vorgespräch schon gefragt, morgen wieder so ein schulfreier Tag, ne, den man als Eltern in Bayern auf dem Schirm haben muss. Wir haben es, glaube ich, schon mal in diesem Podcast erzählt. Es ist dieser Buß- und Bettag. Irgendjemand kam hier in diesem Bundesland auf die geniale Idee, hey, lass doch feiertagsmäßig die Schulen zumachen. Schulen sind alle zu, aber Eltern, Erwachsene, normale Menschen haben keinen Feiertag. Also kümmert euch, was ihr mit dem Kind macht. Das heißt, morgen ist dann wieder so ein Papa-Tochter-Tag. Habe ich mir ja gerade noch gewünscht, also will ich mal nicht meckern. Aber du hast diesmal auch dran gedacht, ne?
Morgen ja, ist Bonding-Tag. Ja, ich habe aber auch noch mal geguckt, weil der Buß- und Bettag ist nämlich ein Feiertag der evangelischen Kirche und fällt in diesem Jahr auf den 20. November, was ja morgen dann ist. Erinnern sollen sich die Gläubigen an diesem Tag daran, dass das Scheitern zum Leben gehört. Zugleich soll der Tag Mahnung sein, sich immer wieder neu auf das Leben zu besinnen.
Wobei das ja gut ist, wenn das Scheitern zum Leben gehört, ist es ja perfekt, wenn du so ein Elternteil bist, das wirklich das vergisst, ja, das eben. Kind früh in die Schule schickt und irgendwie um 8.15 Uhr steht's wieder vor der Tür. Da war niemand in der Schule. Papa.
Geh noch mal hin, ich bin sicher, es ist offen.
Genau. Also, hast du denn geklingelt? Ja, nee. Ja, geh noch mal hin.
Unter dem Motto funktioniert es natürlich mit Büßen und Beten. Ja, nee, genau. Also, wie gesagt, Family Time. Wie ist bei euch so? Seid ihr im Jahresendstress angekommen? Wahrscheinlich schon.
Na, noch nicht. Also, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich diese Woche ein Event gehabt. Also, ich war bei Gladiator 2, aber nicht bei einer normalen Pressevorführung, sondern das war sowas wie die München Premiere, also sowas Spezielles. Da gab es, glaube ich, 3 Stück. Das war auch ganz fancy mit Modeschau und Gladiatoren, die da rumgelaufen sind und sowas. Film an sich dann okay, ist nett. Also muss man auch nicht über die Maßen hassen oder sowas. Kommt natürlich nicht an den ersten Teil ran. Ich mochte den Cast, um was Positives zu sagen. Vor allem Denzel Washington war fantastisch. Ansonsten habe ich Arcane geschaut. Arcane Season 2 hat angefangen. Wird immer in so 3 Folgenhappen released. War ja schon bei Season 1 vor 3 Jahren so. Und wir sind jetzt quasi zwischen Folge 6 und 7. Also jetzt kommt noch einmal so ein Dreierpack. Und das ist unfassbar, wie absurd hochwertig es ist. Es ist frech, wie hochwertig das ist. Weil Staffel 1 ja schon so fucking gut war. Und man sieht einfach in jedem Frame, wo die letzten 3 Jahre hingeflossen sind. So in Charakterentwicklung, Story-Ausarbeitung. Und es ist einfach was anderes. Also das beschämt viele andere gute Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ansonsten, ja, ich habe auch so eine Bonding-Tochter-Geschichte gehabt. Und zwar hat sie jetzt sie ist jetzt 5,5 und hat jetzt angefangen, sich langsam mal für Pokémon zu interessieren. Und tatsächlich haben wir halt über die Serien, über Videospiele geredet. Und sie sagt, sie würde gerne ihr erstes Pokémon-Spiel spielen. Und dann bin ich nicht wie wir damals mit der Gameboy-Generation rangegangen, sondern mit Let's Go. Also, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder von euch irgendwie auf dem Schirm gehabt. Let's Go ist so eine sehr vereinfachte Version vom allerersten Pokémon-Teil. Es gibt halt Let's Go Pikachu. Und da kann man halt echt nicht viel mehr machen als rumlaufen und A drücken. Also, es ist so simpel, wie es geht. Das hat die Fangmechanik, ist auch nicht unbedingt immer ein Fight, sondern du wirfst halt so einen Ball auf den Fernseher. Und das Ding ist, du siehst bei ihr einfach die Augen leuchten und das ist so schön. Also das, was bei, wofür wir fast schon zu alt waren, als es damals auf dem Gameboy rauskam, ist jetzt bei ihr genau quasi die richtige Zeit und sie liebt's voll. Und das ist eine richtig schöne Geschichte, mit ihr das nochmal zu erleben und also quasi durch ihre Begeisterung selber dann nochmal reingezogen zu werden.
Ich würde gerne 2 Punkte noch ansprechen. Zum einen League of Legends, also Arcane, was ja League of Legends ist. Da war die League of Legends Worlds, in London. Kosmopolit, wie ich sage, nicht London, sondern London. Aber ich meine natürlich die Stadt in England. England, ja. Und da ist es aber so, wenn du dir ich kann es auch jedem nur empfehlen, die Eröffnungsfeier von dieser vom Finale quasi mal anzuschauen, wo auch Linkin Park aufgetreten sind und so weiter. Was da abgefeuert wird an Show,
heftig,
ist einfach krasser als der Super Bowl, krasser als die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Also auf diesem, ich sag jetzt mal, kleinen Raum. Ja, also es ist ja trotzdem in einer großen Arena, aber es ist halt jetzt kein Footballstadion oder sonst was. Aber auf diesem, in Anführungszeichen, kleinen Raum ist es Wahnsinn, wie durchchoreografiert und wie technisch beeindruckend das Ganze ist. Ganz famos.
Vor allem auch, wie krass es ist, dass, also du hast ja quasi, jetzt du hast schon gesagt, Linkin Park hat gespielt, davor noch zwei Bands, auch hier was vom Arcane-Soundtrack, aber wie krass hochwertig ist das, merkst du halt, dass während dem Linkin Park-Song die Leute, also die beiden Teams, reingeführt, vorgestellt und geil in Szene gesetzt werden und es nie zum Leid der Musik ist. Die Musik spielt dann mal kurz ein bisschen leiser, geht dann wieder voll ab. Dann, also es passt halt einfach so geil. Das ist, wie du sagst, es ist ultra hochwertig.
Wenn man sich nochmal genau anschaut, also Dota 2 ist auch super krass produziert. Ich finde League Worlds nochmal krasser. Auch ein krasser Vergleich zu Counter-Strike zum Beispiel, was Counter-Strike ist halt so Altherren-Geschiss dagegen. So, ist auch krass, aber Altherren-Geschiss irgendwie. Aber allein dieses, bei Linkin Park gibt es so eine Shout-Stelle, wo sie halt schreit, die Sängerin. Und in diesem Moment, wo sie halt schreit, kommt dieses Feuerwerk an den Seiten und in so eine Zeitlupe fährt dann der Pokal hoch. Ja. Und das Hochfahren des Pokals endet genau dann, wenn auch der Scream endet. Und da war ich so, also Gänsehaut, ja, so Gänsehosen, wie coole Leute jetzt sagen. Und das wollte ich kurz anmerken. Und dann bei Pokémon vielleicht als Tipp, Pokémon Go finde ich immer noch eine sehr, sehr gute Alternative dazu, weil es dann auch noch die Kids nach draußen bringt. Für mich ist das immer noch auch ganz gut. Ich mache jetzt nur noch die Eier. So, bei Pokémon Go ist so mein Ding. Aber das wollte ich kurz anmerken. Und falls ich glaube, wir spielen uns gleich eh noch mal Bälle zu, was den Rest angeht, den wir erlebt haben. Ich war auch im Kino. Gladiator 2 war auch geplant, habe ich dann nicht mehr hinbekommen, leider, zeitlich. Habe auch ganz nett so eine, ja, sorry, dass ich es nicht schaffe, E-Mail geschickt. Habe aber gar keine Antwort mehr bekommen. War so, naja, wen juckst du denn, Alter? So, weißt du? Ich habe so geschrieben, damit kein Sitz leer bleibt, als wäre ich so der König, aber ich wollte einfach nur nett sein. Aber ich war im Kino in einem anderen Film, in der Pressevorführung. Ich weiß nur nicht, ob ich darüber reden darf, wie gut dieser Film ist, weil er erst am 19. kommt er erst ins Kino. Oh. Und zwar Freud, Jenseits des Glaubens. Den haben wir hier einmal ganz kurz besprochen mit Anthony Hopkins. Und cool. Da geht's quasi um Gespräch über Gott, Menschheit und so weiter, Ende der 39er, also im September 39. Und ich sag mal so, wenn ich nicht drüber reden darf, dann hören alle jetzt mal ganz kurz weg, aber ich fand ihn sehr gut.
Ich glaube, in dem Fall sind die Studios dann immer ein bisschen kulanter, weißt du, wenn du sagst, ich fand ihn auch gut, dann ist so wie, naja, okay, drücken wir mal ein Auge. Ich glaube, wenn du jetzt ihn verreißen würdest, dann wäre es so ein bisschen,
Was man aber natürlich auch dazu sagen muss, ist natürlich, er geht klar in eine Richtung, die Gott hinterfragt, als Beispiel. Das tritt bei mir erstmal offene Türen ein. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und deswegen, also ich war sehr gut unterhalten. Ich fand es eine sehr schöne Nummer. Hat ja stellenweise auch was von einem Kammerspiel.
Sagst du Oscar Flick oder nicht?
Nee. Also ich glaube, aber dafür kenne ich mich mit den Oscars auch zu schlecht aus.
Okay. Aber es ist von der Saison, ist es jetzt schon so langsam die Zeit.
Ja, also deswegen ist es jetzt so Pre-Season.
Also, ey, wie gesagt, ich glaube, ich kenne mich mit den Oscars zu schlecht aus, um zu sagen, das ist jetzt so ein Oscar-Film, keine Ahnung. Aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. So. Und das war mein Kinoerlebnis. So. Ansonsten Substance habe ich gesehen, fand ich gut.
Substance ist brillant.
Hat mir Spaß gemacht, was mir da vor allem gefallen hat. Ey, Film und so kannst du halt finden, wie du willst, was Geschichte und Co. angeht. Was man aber sagen muss, Special Effects wirklich gut. Ich mag ja eh alles, was irgendwie plastische Special Effects sind. Und da geht er wirklich in die Vollen.
Body Horror ist crazy. Ja.
In Sachen Body Horror ganz, 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 ganz toll. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ich habe noch irgendwas im Kino gesehen, ich weiß aber nicht mehr was. Das war aber auch, glaube ich, gar nicht so schlecht tatsächlich. Ich müsste nur noch mal nachdenken, was es war.
The Substance übrigens kann man jetzt schon online angucken. Also gibt's, glaube ich, bei Prime diesen Mobi-Channel. Mobi, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da kann man auch einfach eine Woche kostenlos abschließen. Schaut The Substance.
Ja, kann den Channel aber generell empfehlen. Also das ist ja, glaube ich, der alte, das war ja mal eine eigene Plattform und jetzt ist, glaube ich, nur noch ein Channel. Mhm. Aber kann auch sein, dass ich da Unfug erzähle. Haben wir was gezockt, Chris?
Ja, wie gesagt, Pokémon mit der Tochter. Ansonsten, ich weiß, es ist jetzt nicht das angesehenste Videospiel, aber ich bin heftig hängen geblieben in Black Ops 6, im neuen Call of Duty. Die Kampagne ist geil. Und also wir reden hier wirklich von einem Spiel, das in Fußstapfen tritt, die nicht mehr da sind, weil Modern Warfare 3 so frech faul war, dass es wirklich, da musste man sich für schämen. Und jetzt ist einfach so, sie hatten längere Zeit zu entwickeln, merkst du komplett, die Kampagne ist richtig gut geworden. Dann der Multiplayer-Modus ist wahnsinnig spaßig. Und jetzt ist ja gerade, wahrscheinlich für dich mehr interessant, auch noch Warzone quasi released vor ein paar Tagen, vor 5 Tagen. Und es gibt noch so einen Zombie-Modus, auch sehr ulkig, kann man alleine spielen, kann man mit Freunden spielen. Also für mich ist gerade Shooter-Hochsaison.
Mhm. Ja, bei mir ist es aktuell so, dass ich sehr, sehr viel Competition gegen mich selbst spiele, im Sinne von Roguelikes.
Aber im Leben auch, allgemein im
andere Competition gegen mich, so ein bisschen. Aber im Videospielsektor ist es so, dass ich gerade sehr, sehr viel Spaß habe mit dem neuen Update zu Deep Rock Galactic Survivor.
Geil.
Was halt in meinen Augen immer noch das beste Roguelike ist, aktuell so. Mhm. Ich habe Planet Coaster 2 angefangen, aber das hat die gleichen Kinderkrankheiten, die auch in Cities Skylines 2 hatte. Mhm. Sehr große Fußstapfen und es wird irgendwie nicht, es ist noch nicht ganz fertig gefühlt.
Okay, dann warte ich da noch ein bisschen.
Dann habe ich angefangen mit Yet Another Zombie Survivors, was quasi ein Survival-Game ist, also so ein Roguelike-Survival-Game wie Deep Rock Galactic, wie Vampire Survivors, nur halt mit Zombies. Das ist auch ganz funny, ehrlich gesagt. So, ist aber relativ einfach aktuell. Also in den Guides steht immer so, hey, das ist ganz schön schwer. Und ich bin so, hä, böse. Also für jemanden, der relativ viele Survival-Games gespielt hat, ist es nicht wirklich komplex. Und was ich jetzt gerade runtergeladen habe, ist Mini-Settlers. Das ist
das kenne ich, das habe ich auf der Gamescom gespielt, das ist cool.
Ah, okay, weil es erinnert optisch natürlich an die Spiele von Dinosaur Polo Club, also quasi an Mini Metro und Mini Dingsy. Aber hat halt irgendwie Siedlungen bauen, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Und genau. In der Beta, nee, nicht Beta, in der im Early Access von The Spell Brigade, was auch ein Survival Game ist. Ich spiele halt viel Survival Kram. Und das neue Spiel der Dead Cells Macher ist da mit Windblown. Oh, cool. Windblown ist da, spielt sich sehr, 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 sehr flott. Ist auch ein Roguelike, macht sehr viel Spaß. Project Hospital habe ich ganz kurz reingeguckt, was so ein Theme-Hospital-Abklatsch ist, nur in ernster. Das ist auch sehr gut. Und natürlich, da können wir beide vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden, wahrscheinlich eines der Spiele des nächsten Jahres mit Monster Hunter.
Alter, ja.
Die Beta war da und das war hier im Hause Gürnt natürlich ein Feiertag. Das der Sohn, ich habe es ja schon häufig erzählt, Monster Hunter World ist das erste Spiel, das mein Sohn durchgespielt hat, wo er sich auch von seinem eigenen Geld aus dann die Erweiterung gekauft hat und so weiter und so fort. Also der lebt das Ding. So, er hat ja angefangen, da konnte er noch nicht lesen und war dann irgendwann fertig. Da konnte er dann wieder ein bisschen lesen, hat sich aber alles selber beigebracht. Also er wollte auch keine wirkliche Hilfe oder
das
keine
ist crazy. Also das ist echt heftig. Ich habe immer mal wieder mit ihm geschnackt, also wirklich von den Anfängen mit ein paar Tipps hier und da und hinterher dann über das, was er so gerade treibt. Und also ganz ehrlich, als jemand, der schon schwierige Spiele in seinem Leben gespielt hat, das, was er am Ende mit Monster Hunter gemacht hat, ist heftig. So als
Siebenjähriger also, vor allem. Das war halt
richtig heftig.
Also, ja, was spielst du so, 7-jähriger Junge? Ja. Monster Hunter World. Ja, okay, aber was machst du da so im Startgebiet? Fick das Startgebiet, Alter, ich bin bei Rathalos.
Ja, ich sehe halt vor allem halt auch wirklich, dass es nicht übertrieben ist, weil ich ja wirklich den Unterschied immer mitbekomme, so dein Sohn, natürlich jetzt ein Stück älter schon, aber eben das auch mitbekommen habe und jetzt meine Tochter, da merkt man schon, dass da, glaube ich, auch ein bisschen in den Genen die Veranlagung vom Skillset, ne, wie gut man in den Spielen ist, so ein bisschen mitgegeben ist, weil sie spielt auch viel und liebt es und macht es, aber man merkt halt, dass ähnlich wie der Vater es nicht ganz so
dann nicht weit vom Stamm.
Ja, quasi. Genau. Also in die E-Sport-Liga, da ist noch ein Stück hin.
Ist noch ein weiter Weg. Aber Chris, hat dir die Monster Hunter Beta gefallen? Also Monster Hunter Wilds? Ja.
Also ich fand, wie gesagt, auf der Gamescom war es mein Spiel des Jahres schon und jetzt die Beta war halt natürlich nochmal nice, weil zu Hause nimmst du dir mehr Zeit, kannst alles ein bisschen mehr angucken. Du hattest ein paar mehr Monster jetzt. Das Ding ist, um auch was Negatives zu sagen, weil wir wollen ja immer wirklich Reviews abliefern. Das Multiplayern hat bei mir nicht gut funktioniert in der Beta. Wir haben es ein, zwei Mal getestet, auch hier mit Kumpel Kuro und sowas. Aber da sind wir immer wieder rausgepurzelt. Aber solange ich alleine unterwegs war, war es abgefahren gut. Und ich mache mir da keine Illusion, dass nächstes Jahr tatsächlich, also sollte jetzt GTA nicht rauskommen, wird wahrscheinlich Monster Hunter hier freie Bahn zum Game des, also Spiel des Jahres haben bei mir komplett.
Ja, und also die Gefahr hat Monster Hunter bei mir jetzt nicht, auch wenn GTA rauskommt. So, da sehe ich jetzt keine Gefahr. Ich sehe die Gefahr bei mir eher bei Gears E-Day. So.
Oh ja.
Wo ich aber dir absolut recht geben muss, ist beim Multiplayer-Part. Das war noch ein bisschen schwierig, da auch Leute zu finden, ja, die man finden wollte. Also wir haben hier auf dem PC und auf der Xbox im Wohnzimmer zusammengezockt, was aber auch nicht zu 100% immer geklappt hat. Und da gab es dann irgendwie auch mal so, hey Papa, warum machst du nix? Und ich war so, hey, ich kämpfe hier doch die ganze Zeit.
Ich mach doch alles.
So, warum machst du nix? Und dann so, ah ja, okay, war quasi der Verbindungsabbruch der Party war quasi da, ohne dass es halt, genau, dass wir es gewusst haben in dem
nur
Fall.
Nur kurz für das Thema, weil also Capcom hatte sich dann schon gemeldet, auch während die Beta noch lief und hat gesagt, passt auf, wir wollten einfach, dass ihr eine Beta habt, aber wir sind entwicklungstechnisch schon weiter und wir sind jetzt, also jetzt haben wir schon viele der Bugs quasi in unserem aktuellen Bild behoben, aber das ist halt kein stabiler Beta-Bild, deswegen seht's uns nach und Performance-Issues und diese Multiplayer-Geschichte, denke ich, wird dann zum Release der Vergangenheit angehören.
Das glaube ich aber auch, ehrlich gesagt. Also,
ja, dafür sind Betas einfach da.
Genau, das muss man ja auch sagen, ist ja keine Demo. Das ist ja auch nochmal was anderes, sondern es ist wirklich eine Beta. Und deswegen, da mache ich mir auch gar keine, also in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich mir auch gar keine Sorgen gemacht.
Nee.
So, also es war so, ja, es ist halt eine Beta. Also ich habe schon weitaus schlimmere Zustände von Videospielen gesehen.
Auch im Release-Zustand
so,
auch
teilweise. Genau. Und deswegen, da mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen so. Und ich bin aber sehr gespannt, wenn es rauskommt, wie das hier dann auch aufgenommen wird bei mir im Haushalt. Ja. Und welche Dinge man vielleicht auch mal durchdrückt. Im Sinne von, pass auf, du hast die blitzblankesten Zähne der nächsten 3 Jahre. Jeden Tag. Und dafür ist das Spiel dann auch da für dich.
Ja, aber das ist nicht fair. Ich meine, du musst ja mit dem verhandeln, was das Herz will.
Ich muss damit verhandeln, was mir gegeben wird. So, und wenn Capcom mir da hilft, die Erziehung durchzusetzen,
danke, ist das Capcom.
So. Danke, Capcom. Aber ich überlege ja tatsächlich, weil es ist ja noch nicht mal ein Witz. Also Gears E-Day kommt ja 25, 26 irgendwann. Mhm. Und mein Sohn ist jetzt 13, wird nächstes Jahr 14. Mhm. Und also, das Spiel wird 18 sein. So, machen wir uns nichts vor. Aber begleitend könnte ich ja einen sehr guten Multiplayer-Partner hier vorfinden.
Ja.
Also ich züchte mir ja quasi meinen eigenen Gehilfen, mein eigenes Duo-Mate, meinen eigenen Wingman.
Aber du kommst dann in den Videospielknast, wenn du es ihm zu früh zeigst, das weißt du.
Ja, aber der ist ja auch nicht so schlimm.
Ja, also, der Videospielknast ist ja eigentlich ganz gut.
Dafür sind wir dann im Duo sehr gut online.
Ich muss lachen, weil ich habe wirklich exakt dieselbe Gedankenphase gehabt, als ich hier Silent Hill 2 hatte ein Remake, habe ich auch reingeguckt. Ah ja, Silent Hill 2 Original ist eines meiner absolut liebsten Spiele ever, was so horrormäßig angeht. Und jetzt habe ich eben Silent Hill 2, das neue von Team Blooper, gezockt und meine Tochter kam rein und ich hatte halt mit ihr gerade ganz viel Astrobot gespielt und sie so, Papa, was spielen wir jetzt? Und ich so, das nicht. So, das hier auf gar keinen Fall. Und sie so, okay, war traurig. Und dann so, wann können wir das spielen? Und dann habe ich nicht gerechnet, bis sie 18 wird, sondern ich habe zurückgerechnet, wann ich
14.
das erste Mal Resident Evil oder Silent Hill gezockt habe. Und dann so, okay, da war ich so und so alt. Und dann aufgerechnet und ihr die Zahl gesagt und dachte dann auch so, du bist echt ein scheiß Vater. Aber ich bin halt Realist. Also muss man ganz ehrlich sagen, das wird nicht dauern, bis sie 18 ist, bis sie solche Videospiele sieht. Aber es wird noch ein bisschen dauern.
Das ist es halt, ne? Also Resident Evil habe ich auch quasi zum Release gespielt. Das war 96. Ich bin 85er Jahrgang.
Ja.
Carmageddon war früher dran. Ja. Also auch das kann ich sagen. Und Wolfenstein 3D war noch mal ein bisschen früher dran. So. Aber gut, da schießt man ja auch die richtigen. Aber
richtig.
Also da bin ich aber jetzt gerade in einem kleinen Zwiespalt mit mir. Und da muss ich noch mal überlegen, weil die Spiele ja auch realistischer sind heutzutage. Ja, also
das ist richtig.
Also tatsächlich geht's mir auch gerade so ein bisschen so, weil ich kann diesmal ausnahmsweise was beisteuern zu dieser was habt ihr gezockt Runde, obwohl vorhin mein wie ging's euch so ja auch schon mit Zocken zu tun hatte, ist es tatsächlich so, dass ich so ganz große Geheimtipps gerade spiele, zum Beispiel Spider-Man 2. Ich bin
krass,
late to the party, sehr sehr late to the party. Aber da ist ja meine Tochter auch großer Fan einfach von diesem Schwingen durch die Stadt und so. Jetzt ist es aber so, dass der Teil ab 16 ist und ich natürlich immer so ein bisschen mich vortaste, nächste Story-Dings, wenn dann wieder mal so ein bisschen durch die Gegend schwingen und mal ein paar kleine Verbrecherchen irgendwie platt machen, das darf sie dann schon mal, aber
hast du ihr das Intro mit Sandman gezeigt?
Den ganzen Eröffnung hatte sie nicht gesehen. Sie kennt jetzt nur das, wenn man da immer diese Erinnerung findet und dann so ein paar so Sandfiguren, das ist okay. Diese Eröffnungssequenz hatte sie da quasi nicht gesehen eben. Also ich taste mich so vorsichtig immer ran. Aber das ist genau dieses Dilemma, wo man so denkt, ja, aber eigentlich, sie hat jetzt auch Spider-Man Film gesehen.
Ja, aber es ist fucking da, Spider-Man, Alter. Also, ja. wir reden ja hier gerade von fucking Silent Hill.
Ja, ja, klar, genau.
Aber wo Krankenschwestern in Bondage-Outfits hinter dir herlaufen und von Gears of War, wo du irgendwie mit einer Kettensägenmaschinengewehr Leuten irgendwie das Hirn zerbrannt.
Genau, aber ihr habt es ja gerade auch schon gesagt, natürlich auch, aber auch noch auf einer anderen Technikgeneration, ne, wo die Grafik einfach auch mal noch ein bisschen, also ich sag mal, ein Spiel wie River Raid war irgendwie mal indiziert, ne, einfach Pixel, die über den Fluss fliegen, wo man halt sagt, Leute, wirklich und so, und das ist natürlich einfach schon was anderes. Naja, aber du hast es gerade schon gesagt, also zum einen Spiel des Jahres war Stichwort und auch der Titel wurde schon ganz kurz genannt. Was hier auch gerade ganz, ganz viel gezockt wird, ist Astrobot. Das ist einfach das Family Game. Töchterlein spielt die Level. Wenn es ihr irgendwo ein bisschen zu haarig, zu wild wird, dann muss Papa ran und ich gehe dann hinterher immer noch mal in die Level, also wenn sie dann im Bett ist und dann abends und komplettiere dann noch. Mhm. Also sammel dann noch das letzte Puzzleteil und die Bots, die noch zu befreien sind und so, weil sie manchmal mehr ist auf erstmal durchs Level durchkommen und dann gehe ich noch mal durch und komplettiere. Aber da haben wir gerade riesig
Family Fun. Aber gefällt dir auch gut, oder?
Fantastisches Spiel einfach. Also wirklich toll, macht sie auch super und ist immer so, ich kann es nicht, das ist zu schwer. Dann sage ich, nee, mach jetzt mal und dann schafft sie es doch und hat diese Erfolgserlebnisse einfach, die man bei Plattformern halt eben auch hat, wo man sagt, ja, probier's halt nochmal. Jetzt bist du
einfach. Da wollte ich vorhin schon einhaken, weil du gesagt hast hier, dass der Skill-Apfel nicht so weit vom Stamm gefallen ist. Ich meine, die Hälfte ist Skill, keine Frage, aber die andere Hälfte ist halt auch einfach Ehrgeiz. Und wenn jemand Ehrgeiz hat, wird er besser ein Video spielen. Das ist also, wie gesagt, wenn deine Tochter das beim ersten Mal nicht schafft, einfach ermutigen, versuch's noch zweimal und irgendwann wird sie besser und merkt, dass sie was gelernt hat bei der Videospiele.
Genau, und da wollte ich nur noch erwähnen, keine Ahnung, ob ihr das kennt, war einfach im Game Pass, dann schaue ich mit der Tochter so ein bisschen durch, weil wir dieses Kitty-Spiel dann durch waren, also Katzen, das war jetzt nicht so lang, hat ja nicht so ewige Spielzeit und so, haben mal geguckt, was gibt's denn noch so, was könnte man noch ähnliches, und da haben wir noch so ein kleines Spiel entdeckt, Spirit of the North, man spielt so einen komischen Fuchs und hat noch so einen Geisterfuchs daneben, kommt komplett ohne Worte aus, man muss immer so eine, ja, Zaubermagie aufnehmen und die dann wieder an bestimmten Punkten absondern, um dann was freizuschalten, ein bisschen kombinieren, ein bisschen puzzeln, ein bisschen durch und einfach, dass man halt so einen süßen Fuchs spielt in einer Winter-Fantasy-Landschaft. Also konnte ich hier sehr, sehr gut punkten, ist gerade im Game Pass drin. Ich glaube, ist kein super toller Titel. Also man sieht auch, dass da immer mal so, also man läuft mit seiner Figur auch mal in eine Wand rein und so, ne, ist jetzt nicht super sauber programmiert, aber trotzdem.
Aber das ist doch die Essenz vom Game Pass, ist genau, dass du sitzt mit deinem Kumpel, deiner Tochter, mit wem auch immer alleine auf der Couch und denkst dir, kein Bock jetzt 60, 70 Euro für was auszugeben. Genau. Ich scroll einfach durch diese unendliche Bibliothek an Zeug und such mir irgendwas raus, was ich mir niemals kaufen würde. Aber so, zack, spiele ich. Ey, macht Spaß, spiele ich durch. So wie dieses Kitty-Game jetzt, wie das mit dem Fox.
Also ist total, total gut und vor allem alles so wahnsinnig entspannende Spiele. Also wo einfach auch der Soundtrack und die ganze Atmosphäre nicht so hektisch, bisschen ruhig und sehr, sehr schön. Also es wird viel gezockt jetzt aktuell. Mhm. Das ist schön.
Das ist gut.
Ja, aber ansonsten gibt's bei mir tatsächlich gerade nicht viel zu holen, muss ich sagen. Wenn ihr noch was habt, sehr, sehr gerne. Ansonsten würden wir vielleicht zu einer kleinen Werbeunterbrechung kommen von unseren Freunden von Disney Plus.
Hier also auch nochmal ein ganz privates Hallo, ihr Lieben. Die anderen halten jetzt erstmal kurz für einen Moment die Backen und wir haben ein bisschen Zeit, gemütlich über Filmempfehlungen zu reden, so ganz unter uns. Ist ja auch mal schön. Das Schöne bei dem Format hier ist ja, dass wir tatsächlich komplett freie Hand haben, was wir euch empfehlen, was wir euch mit auf den Weg geben oder euch quasi vor die Tür legen. Das macht die Sache dann natürlich auch so ein bisschen persönlicher und man geht als der Empfehlende, und diesmal nun mal ich, viel mehr in sich und überlegt, was hat's jetzt verdient, um eure Aufmerksamkeit in den Konkurrenzkampf zu treten. Ich habe die heiligen Streaming-Hallen von Disney Plus durchstöbert und euch hier drei meiner Meinung nach absolute Pflichttitel rausgesucht. Der eine ist schon längst volljährig, einer ist gerade 10 Jahre alt geworden und der andere ist super aktuell und ich habe ihn dieses Jahr noch im Kino gesehen. Aber ich denke mal, hey, damit ist die Bühne vorbereitet, lasst uns da mal reingehen. Der erste Film, den ich euch hier im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz legen möchte, ist meiner Meinung nach der beste Break-Up-Flick, den es da draußen gibt. Darum hat er auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es geht um High Fidelity, die wunderbare Verfilmung zum gleichnamigen Buch von Nick Hornby. Und um dem Film gerecht zu werden, gibt's die Gründe für die Empfehlung. Natürlich nicht einfach so normal, sondern in Toplistenform. Auf der 5. Der Film hat die perfekte Mischung aus Humor und Herz. Unser Protagonist Rob Gordon, gespielt von John Cusack, ist keine Heldenfigur im eigentlichen Sinne. Er ist ein selbstironisch neurotischer Musikfan, der sichtlich Probleme hat, mit seinen verflossenen Beziehungen klarzukommen. Wir begleiten ihn bei seiner Reise durch die Top 5 Trennungen in seinem Leben und das ist gleichzeitig irgendwie herrlich komisch, herzlich charmant, aber auch schmerzhaft ehrlich. Auf der 4, der Cast ist abgefahren gut. Von John Cusack über Lisa Bonet zu Catherine Zeta-Jones bis hin zu einem sehr abgedrehten Tim Robbins. Es ist ein Fest. Und einen habe ich auch noch nicht erwähnt. Denn er ist Grund Nummer 3. Die beste Rolle, die Jack Black jemals gespielt hat, meiner Meinung nach. Als Mitarbeiter in Robs Musikladen ist jede Szene, in der er seine chaotische Energie, seine bissigen Kommentare und sein fast schon narzisstisches musikalisches Gatekeeping zum Besten gibt, ein absoluter Genuss. Ich rede später in dem Podcast mit den anderen noch davon, dass ich so ein bisschen satt bin, was Jack Black 2024 angeht. Aber hier ist es der komplette Gegenpart zu diesem Pendel. Jack Black in absoluter Topform. Auf der 2. Der Film erinnert uns daran, wie wichtig Musik sein kann, wenn man sie nur nah genug an sich ranlässt. Wenn man weggeht von diesem vorgeschriebenen Radiomix oder den Spotify und Apple Music Playlists. Für jeden, der sich schon mal den Kopf über die Reihenfolge der Songs auf einem Mixtape zerbrochen hat, oder in besonderen Liedern die größten Katalysatoren für Gefühle gefunden hat. Dieser Film ist für euch. Und die unangefochtene Nummer 1 der Gründe, warum High Fidelity etwas ganz Besonderes ist. Die Kunst der Toplisten. Der Film zeigt uns, wie wichtig es für uns sein kann, nicht nur lauwarm keine Meinung zu haben. Nicht nur irgendwo in der Mitte zu schwimmen, um nirgendwo anzuecken. High Fidelity zeigt uns die Kunst der Selbstreflexion beim Kante zeigen. Egal, ob es die Bewertung von den liebsten Alben oder den schlimmsten Beziehungen oder was auch immer euch sonst noch so vorschwebt ist. Die zweite Empfehlung auf meiner Liste ist Grand Budapest Hotel. Ein Film, der eigentlich keine große Empfehlung mehr bedarf. Er hat mehrere Oscars gewonnen, ist weitreichend als einer der besten Streifen von Wes Anderson bekannt und gehört für mich zu einem Kaliberfilm, die man aufgrund der wundervollen Ästhetik und der Melancholie gemixt mit cleverem Humor immer wieder sehen kann. Aber ich finde gerade, wenn ein Film sich so ein Standing verdient hat, sollte man nicht aufhören, ihn zu empfehlen. Denn auch wenn er dem einen oder anderen Cineasten dann nur noch ein müdes Zwinkern entlockt, gibt's da draußen vielleicht noch die ein oder andere Person, die noch nichts davon gehört hat. Und genau für dich ist jetzt eben diese Empfehlung. Grand Budapest Hotel ist eine visuelle Meisterleitung, die den typischen Wes Anderson-Stil auf die Spitze der Perfektion treibt. Symmetrische Bildkomposition, liebevolle Sets, die Extrameile an detailverliebter Ausstattung und die leuchtenden Farben machen jeden Frame zu einem Kunstwerk. Und auch wenn sich der Meister immer wieder selbst kopiert und man etwas satt davon wird, ist er hier halt auf dem Höhepunkt seines Schaffens gewesen. Was kann ich zum Cast sagen? Wie bei allen Wes Anderson-Filmen ist es halt hier auch leichter, die Leute in Hollywood aufzuzählen, die nicht bei dem Film dabei waren. Das Staraufgebot ist enorm. Das Storytelling nimmt uns charmant an die Hand, indem der Film aus der Perspektive eines Schriftstellers erzählt wird, der sich an die glanzvollen Tage des Hotels erinnert. Es hat sowas modern Märchenhaftes. Den Sack zu macht dann auch noch die Oscar-prämierte Musik von Alexandre Dumas, welche die komplette Bandbreite der emotionalen und visuellen Tiefe des Films unterstreicht. Wenn ich so drüber nachdenke, ist Grand Budapest Hotel anzusehen für mich so das filmische Äquivalent dazu, wenn sich Menschen in einer Kunstgalerie oder so vor einem Gemälde verlieren und die Zeit vergessen. Und irgendwie hat der Vergleich für mich was wirklich Schönes. Und weil wir Kontraste und Gegensätze lieben, springen wir direkt zu unserem letzten Filmtipp. Ganz frisch im Hause Disney Plus angekommen, Deadpool und Wolverine. Und hier jetzt, herrlich ehrlich und frei von der Leber weg, der Film ist absolut fantastisch. Er hat so viele Extrameilen und Fanservice, dass jeder Satz indem ich auf den Inhalt, die Cameos oder Besonderheiten eingehen würde, euch was wegnehmen würde. Und das möchte ich nicht. Das hier ist ein Filmtipp und keine Filmreview und deswegen bleibe ich komplett spoilerfrei. Und ich werde euch keinen der zahllosen Gags versauen und der wundervollen What-the-fuck-Momente. Also habt keine Angst, absolut spoilerfrei, jetzt einfach nur so viel. Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so herzhaft in einer Pressevorführung gelacht habe wie bei Deadpool und Wolverine. Der Film hat ja eigentlich einen schweren Stand. Ich meine, es ist der dritte Deadpool-Film und der x-te, no pun intended, Wolverine-Streifen. Und trotzdem sind beide Charaktere genau da, wo sie 2024 auf der Leinwand sein müssen. Deadpool und Wolverine ist brutal, witzig, furchtlos und smart. Und während die ersten beiden Deadpool-Filme noch so ein bisschen Vortasten waren, wo man denn mit einem R-Rated-Charakter hingehen könnte im MCU, ist Deadpool und Wolverine dank Budget, Writing und Mut jetzt genau das Chimichanga-Fest, das sich die Fans gewünscht haben. Sind wir ehrlich, der Film wird keine Marvel-Hasser zu MCU-Jüngern bekehren. Aber für jeden, der ein Herz für Superheldenfilme in seinem Leben hat, egal ob wir jetzt von den Anfängen sprechen oder dem riesigen MCU von heute, dem wird hier eine kuschelige Decke aus Fanservice um die Schultern gelegt und man wird erst wieder losgelassen, wenn der Abspann läuft. Der Film ist gut für die Figur Wade Wilson, der Film ist gut für die Figur Logan und das Wichtigste, der Film ist gut für uns als Zuschauer.
Das war Chris mit seinen Tipps. Vielen, vielen Dank, Chris, an der Stelle.
Ja, gerne.
Guter Typ, oder? Ja, ein guter Typ. Der hat Ahnung, glaube ich. Den müssten wir öfter hören.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Mal sehen.
Ihr müsst ja selber wissen.
Man weiß es nicht. Wir haben aber mal wieder Trailer rausgesucht und ich würde sagen, wir fangen an der Stelle direkt an mit dem ersten. Der erste Trailer, den wir rausgesucht haben, beziehungsweise der kam, glaube ich, über Chris noch in unsere Gruppe, ist Y2K von A24. Der kam nicht über Chris in unsere Gruppe, der kam nämlich über
Steve, oder?
Meine Wenigkeit, ich bin mir nicht sicher, es gab vor einer Weile.
Stimmt, deswegen habe ich auch gesagt, du kümmerst dich drum.
Es gab vor einer Weile schon mal einen kurzen Teaser und es kann sein, dass den Chris, weil Chris bei uns immer, wenn A24 dran steht, dann ist Chris, im Grunde hat er das Ticket schon gekauft und sitzt schon im Kino und sagt, na wann geht er jetzt los? Das war nur ein Teaser-Trailer, bitte warten Sie, bitte gehen Sie raus aus diesem Saal, was machen Sie hier? Deshalb kann sein, dass der Teaser kam, aber jetzt gab es einen längeren Trailer, richtig, Trailer 2 zu Y2K und das ist ja wirklich der Film für uns alte Männer, alte Säcke, weil wir haben es noch miterlebt damals. Wir waren dabei beim Millennium Bug. Wir hatten Angst davor, wir haben wirklich Nächte nicht schlafen können, haben uns bevorratet mit Konservendosen und haben gedacht, was wird passieren? Und dann ist genau gar nichts passiert. Wobei man immer wieder hört, dass genau gar nichts passiert ist, nur weil ganz viele Leute wirklich im Hintergrund super viel gemacht haben. Also was man halt nicht mitbekommen hat, ist eben dieses typische wir haben es in der Pandemie gelernt, there's no glory in prevention. Es haben halt einfach Entwickler wirklich ganz, ganz viele Sachen geflickt und gefixt und gemacht und sich darum gekümmert. Und und dann ist eben nichts passiert. Aber vielleicht sollte man für die jüngeren Hörerinnen vielleicht nochmal erklären, was Y2K eigentlich ist, der Millennium-Bug. Ihr seid die technikversierteren Leute. Ich erkläre es mal ganz simpel. Wenn ich es falsch sage, könnt ihr es nochmal sagen. Aber um Speicher zu sparen, wurde bei älteren Rechnern die Datumsanzeige oder das Datum nur zweistellig gespeichert. Und da hatte man dann eben natürlich das Problem, dass wenn irgendwann das Millennium kommt, also wir wechseln von 1999 auf 2000, dann weiß der Rechner natürlich nicht, was vor der 99 steht, wenn es dann auf 00 geht. Und er könnte rein theoretisch schlussfolgern, mit 00 meinst du jetzt 1900. Das bringt sämtliche Datumsanzeigen und Sachen, Tage und alles durcheinander und könnte im schlimmsten Fall, wie gesagt, ich breche es hier super simpel runter, aber so war damals die Medienberichterstattung. Im schlimmsten Fall fliegen die Atombomben uns um die Ohren, weil ein alter Rechner nicht mehr lesen kann, dass wir den 01.01.2000 haben. Ist es so ungefähr zusammengefasst, richtig?
Ja, ganz grob. Also meine Hunde sind gerade aufgebracht, weil es um das Y2K-Problem geht.
Ja, sie wittern was.
Ja,
ist ihr Lieblingsthema, muss man ganz ehrlich dazu sagen.
Ich lebe jetzt seit kurzer Zeit vegan, aber vielleicht ändert sich das gleich, wenn sie weiterhin laut sind. Also, Suki, kannst du mal kurz das Maul halten? Dankeschön. So, Lassen wir auch drin, damit man weiß, wie man mit. Hast du gesagt, da hat man auch gehört.
Noch nachgemault.
Ja, ja, so. Also, es gibt ja aber ein paar gemeldete Probleme tatsächlich. Also, das, ich hab nochmal geguckt. Das Kernkraftwerk Fukushima fiel um 8.58 Uhr die Anzeige für die Steuerstäbe aus. Es wurde das Datum 6. Februar 2036 angezeigt. Der Vorfall blieb aber folgenlos. In den USA fielen über 150 Spielautomaten und Rennbahnen in Delaware aus. Ein Autofahrer erhielt eine Kfz-Steuerforderung für die letzten 100 Jahre über 760.000 Dollar.
Schön passiert.
Ja, ja, absolut. In Italien versandte die Telekom Italia Rechnung für die ersten zwei Monate des Jahres 1900 und so weiter und so fort. Also es war alles so
in Anführungszeichen in Deutschland,
Kleinigkeiten.
In Deutschland natürlich gar keine Gefahr, weil einfach komplett undigital das Land, gerade 1999 noch, also gar kein
Problem. Da hat vielleicht irgendwer aus Versehen ein Fax bekommen oder sowas. Aber
naja, jedenfalls aus diesem Millennium-Bug im Y2K, also Jahr 2000-Problem, ne, Y2K hat jetzt A24 einen Horror Film, Gruselfilm, Thriller gemacht, wo es genau darum geht, dass eine Gruppe von Jugendlichen, es sieht erst am Anfang so ein bisschen aus wie unser typischer Teen-Slasher in diesem Trailer, einfach darum geht, Silvesterparty 99, was wird wohl passieren? Und dann wird's blutig und es geht los. Aber so interessant und A24 sind wir sowieso dabei, so unspannend, das eigentliche Highlight, und darum ist dieser Trailer auch in dieser Folge gelandet, ist dieser Trailer, der einfach ab der Hälfte der abgedrehteste Scheiß wird, den man sich so vorstellen kann, wenn man das Internet von damals noch kennt. Also abgesehen davon, dass wir wahnsinnig viel Nostalgie drin haben von America Online, AOL. Ich habe übrigens hier noch Discs, wenn jemand noch braucht. Ich hätte noch 40 Fragestunden.
Hast du noch welche? Ich würde zwei, drei Discs nehmen, Mann.
Also wenn ihr braucht. Nur kurz, du lachst. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit meiner Mutter und die hat dann gesagt, ja, ich muss noch zum Norbert, der hat ja das Homebanking. So hat's angefangen. Dann hat sie mir gesagt, ruf du mich bitte an, ich habe ja keine Flatrate. So, dann war ich so, ey, ja, okay. Also ist auch erst 24 Jahre her. Deswegen, noch lachst du. Ja, aber wenn du einmal auch mit Ämtern dann irgendwas machen musst, dann werden auch Sachen digital werden sie abgewiesen. Ja, genau. Kann ich mich digital melden? Nö.
Jedenfalls, also dieser Trailer zeigt uns eben so alte Logos von damals, alte Grafiken vom Rechner, und dann wird er wirklich absurd, wie die lustigen Memes aus dieser der Frühzeit der Memes einfach, ne? Einfach so GIF-Schleifen und schlecht zusammengeschnittene Sachen. Und ich fand's einfach nur crazy. Es ist wie so ein Fiebertraum, dieser Trailer. Und find's einfach mutig. Aber wenn's jemand macht, dann A24, sich auch zu trauen, so einen Trailer rauszuhauen, wo man sagt, okay, gegen Ende vermarkten wir gar nicht mehr unseren Film, sondern einfach so ein Gefühl, eine Stimmung verkaufen.
Weil das fühle ich aber stark komplett davon
aus, dass der Film eher stringent wieder geschnitten sein wird und eher normal die Geschichte zu Ende erzählt, weil du das auch brauchst. Aber dieser Trailer dreht einfach frei und man hat wirklich einfach dem Trailer-Cutter oder der Cutterin gesagt, ey komm, mach einfach, erinner dich, denk nochmal, geh nochmal in deinen Gedanken zurück, wie war das 1999 im Internet online zu sein, und diesen Vibe versprüht der Trailer meiner Meinung nach komplett. Genug von mir, was sagt ihr dazu?
Ich muss auch sagen, der Film wird mir über den Trailer verkauft. Also der Trailer sagt mir einfach so, hey, weißt du noch, vor 25 Jahren, du warst jung, du dachtest, die Welt ist dein Spielplatz, das ist der Shit. So, guck doch mal, ja, und diese Sequenz, ab dann, wenn auch Bill Clinton zu sehen ist und dann eben zu diesem Meme gemacht wird, da dreht der Trailer frei, das hast du auch gesagt, aber der Trailer vermittelt vor allem eins, und das ist so dieses, also, egal was da an schlimmen Dingen passiert, so, also es werden ja offenkundig Leute umgebracht, es fliegen Flugzeuge ineinander und so weiter und so fort. Gibt der Trailer mir zumindest ein wohlig warmes Gefühl. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl so, ach, das war noch eine schöne Zeit damals im Internet.
Das ist vollkommen richtig. Dieses, ach guck mal, wie war die Zeit da, weil es schön überschreibt komplett jegliche schrecklichen Szenen, die wir in dem Trailer sehen. Also aber auch mit Leichtigkeit. Ich finde, also ja, du hast es vorhin schon gesagt, ich liebe A24. Der Trailer hat aber so ein richtiges What the fuck? Ich bin nicht sicher, ob ich einen Film ertrage, der so geschnitten ist wie der Trailer bei mir ausgelöst. Aber, und das hast du auch schon angesprochen, ich glaube jetzt einfach mal, dass der Film eher wie ein Film geschnitten ist, weil diese Jump Cut 90er, also 99, 2000er Geschichte, die hältst du einfach nicht auf 90 bis 120 Minuten durch. Ich find's spannend, vor allem als ich vorhin bei IMDb vorbeigesurft bin und geguckt habe, dass hier auch Alicia Silverstone mit im Cast steht und Fred Durst und solche Sachen. Ich glaube, das wird ulkig, was wir da zu sehen bekommen, und ja, ich hoffe, viel Nostalgie, Oldschool-Kram von diesen AOL-Einwahlscreens zu den Messagern, zu den Sounds und sowas. Und ich hoffe, sie halten sich da ein bisschen im Zaum, was diese crazy Verrücktheit angeht, die jetzt hier im Trailer ist. Aber, und das muss man auch sagen, wir reden hier über Trailer. Als Trailer funktioniert das für mich schon. Es ist einfach nur so, dass ich Schiss habe, das als Film zu erleben, wenn man versteht, was ich meine.
Glaube ich aber, wie gesagt, glaube ich aber auch nicht. Was ich besonders schön finde, ist, dass du halt diese doppelte Ebene hast bei dem Film, dass du zum einen spielt es in dieser Zeit der 99er, ne, oder End-90er, und gleichzeitig bedient es ein Genre, das da auch sehr populär war und dann nochmal so richtig eine Hochzeit hatte, nämlich dieser Teenie-Horror. Also wir erinnern uns an Faculty, Scream kam dann auch, ja, und so. Und das ist genau auch diese Zeit dieser Art von Filme, und das finde ich ja super, wenn du nicht nur, er spielt nicht nur in der Zeit, sondern es ist auch noch ein Genre aus dieser Zeit und dann ein Thema aus der Zeit. Und generell, da haben wir schon ein paar coole Filme erlebt, finde ich ja so alternative Geschichte immer sehr cool, wenn man sagt, okay, was wäre denn, wenn Y2K, da wäre wirklich was passiert. Also anders als die Sachen, die Chris vorhin gerade aufgezählt hat, da wären halt wirklich die Maschinen durchgedreht. Lass das mal erzählen. Ist ein bisschen was anders. Tarantino hat zuletzt Alternate History immer mit einem positiven Twist gemacht, hat gesagt, was wäre, wenn die Geschichte ein bisschen geiler ausgegangen wäre, als sie in Wirklichkeit ausgegangen ist. Und hier ist eben, ja, was, wenn es einfach schief gelaufen wäre. Finde ich eine coole Sache, und ich mag den ganzen Vibe, den das verströmt, und hoffe, dass der Film da liefern kann, genau wie du gesagt hast, auf keinen Fall so wild ist, aber dass er eben einfach möglichst nicht langweilt, glaube ich aber eigentlich bei A24 jetzt auch nicht.
Die Gefahr sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das, was ich da jetzt gerade sehe, auch im Trailer schon, das ist ja jetzt schon unterhaltsam, und ich bin im Gegensatz zu euch, fände ich das, glaube ich, ganz interessant, wenn sie auch mit dieser Meme-Kultur im Film spielen und wenn sie auch diese Meme-Kultur und in Schnitten nutzen. Weil, ey, als wir, du siehst ja auch zwei, drei Sequenzen, die scheinbar mit einem Home-Recorder-Videotape-Ding gemacht wurden. Das war halt damals alles ein bisschen wilder. Man hat sich ausprobiert und so weiter. Und ich finde das gar nicht so verkehrt. Aber
ich meine auch eher dieses Zusammengepresste von 1000 Memes in 120 Sekunden. Okay. Also, dass man Memes und sowas benutzt, müssen sie, weil sie spielen ja quasi die ganze Zeit drauf an. Ich will nur nicht, weil das ist halt so Jump-Cut-Meme-mäßig passiert.
Okay, also kein Skate-Video aus dem Jahr 99 quasi.
Kein zwei Stunden langes Skate-Video,
cut,
ja.
Cut, okay. Yeah. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich habe halt einfach Bock. Ich finde, Ende der 90er ist einfach eine unfassbar geile Zeit gewesen.
So. Ja, da kriegen sie uns halt alle mit am Arsch, 99. Sind wir ehrlich. Also
komplett.
Die absolute Zielgruppe.
Und auch das A24 mit hier Mid-90s und so weiter, die wissen ja auch, dass das deren Zielgruppe ist.
Das
so,
war ein
die
geiler
Zielgruppe
Film.
Von, ja. Die Zielgruppe von A24 ist ja um die 35 aufwärts. So. Und zumindest von den meisten Filmen. Und deswegen, also für mich ein großes Highlight tatsächlich.
Genau.
Und wie gesagt, also vor allem halt ein, ey, ich hätte einfach Bock, noch mal so zwei, drei Tage 99 zu haben.
Ja, total. Ja. Total. Und wenn er das gut transportieren kann, und dann auch ein guter Film für die Zeit jetzt, 6. Dezember ist zumindest US-Kinostart. Ich weiß gar nicht, ob es schon einen deutschen Start gibt, aber für diese Silvesterzeit, finde ich. Also den so nach Weihnachten, wenn da man dann so sagt, jetzt genug Besinnlichkeit rum und da geht's auch noch um Silvesterfest und so. Oder auch im Januar. Kann ich mir den richtig gut vorstellen. Hoffe, dass wir den dann hier bei uns auch zeitnah sehen können.
Jo. Ja, deswegen, also freuen wir uns drauf, finde ich stark, aber dazu später mehr. Dann haben wir den zweiten Film, und zwar ist das eine Netflix-Produktion, unter anderem mit Taron Egerton, mit Jason Bateman und mit Sophia Carson, und der Film heißt Carry On und spielt an einem Flughafen. Das darf aber der Steve erzählen, weil du bist ja ein großer Freund von Weihnachts- Ausflügen und darum geht's ja hier.
Genau, also zum einen finde ich, man müsste mal eine Statistik aufstellen und wirklich mal zählen, wie viele Filme, also erstmal Trailer schon, aber auch Filme in letzter Zeit wirklich beginnen immer mit It's the most wonderful time of the year. Immer diese, wirklich dieser gleiche Klang und du bist sofort im Modus. Also der Trailer beginnt mit dieser Mucke und du bist sofort, sagst du, ja, das ist Christmas, ich hab's verstanden, alles klar, ich bin im Vibe. Dann sehe ich einen Flughafen, an dem viel drin ist und denke erstmal, hey, Mensch, ich hatte vorher noch nichts gehört von diesem Film, bevor ich den Trailer gesehen habe, noch nichts irgendwie gelesen und so, weil sonst hätte ich anhand der Namen vielleicht schon was erahnen können, dazu gleich mehr, aber dieses, man denkt erstmal, ah, okay, so eine Reise am Flughafen, junger Mann, ne, hier der Egerton ist dabei, vielleicht wird's eine Rom-Com, irgendwie sowas in der Art und so, aber dann kommt der Bruch.
Das fängt ja auch witzig auch an, ne, muss man dazu sagen, also wenn sie sagen, ist es, weil ich schwarz bin, ist es, weil ich weiß bin und so weiter.
Genau, so lustiger Flughafenhumor und dann kommt dieser Bruch und es ist tatsächlich so ein bisschen, man kriegt für einen Moment Stirb langsam Vibes natürlich, weil sofort Flughafen, Weihnachten, Bruch von dem, es ist gerade noch locker fluffig und dann passiert was. Total krass. Kriegt mich da schon mal. Und dann muss man aber sagen, ich habe es dann nachgeschaut oder beziehungsweise steht dann glaube ich auch irgendwann da, es ist ja Regisseur Jean Coyer Serra. Man verzeiht mir, falls mein Französisch da nicht so gut ist.
Stark, Steve, ich glaube, der war richtig.
Wäre geraten jetzt. Vielleicht ist es auch, vielleicht heißt er auch Jaume Collet Serra. Keine glaub, Ahnung.
Ist,
aber
so ist es für uns auf jeden Fall richtig.
Genau.
Ja, wer würde ihn so nennen, ja?
Genau. Und der Mann hat ja tatsächlich schon eine ganze Reihe an Filmen mit Liam Neeson gemacht, die alle in dieses Schema gehen. Mhm. Ein Normalo-Man im Alltagsleben, gerne auch mal irgendwo in der Bahn oder so, ne, als Berufspendler oder irgendwas oder im Zug, im Bus, im irgendwas. Und dem passiert dann so eine Action-Thriller-Geschichte. Und wenn man das sich dann so anguckt, sagt man, ja, passt. Also beide Rollen in diesem Film, auch wenn die eine ein bisschen jünger ist, aber beide Rollen, Jason Bateman oder die von Taron Egerton, könnte auch beides Liam Neeson sein. Also müsstest du ein paar Sachen umschreiben, aber es könnte auch beides Liam Neeson sein. Würde total auch funktionieren, dass er einfach das wieder mit ihm macht. Es wird so ein typischer Thriller und ich muss tatsächlich sagen, ich habe so einen kleinen Softspot für die Jean Coyer Serra Filme mit Liam Neeson. Diese Thriller sind wirklich, die machen einfach Spaß. Also das sind einfach gute Sachen. Das waren Run All Night, The Commuter und wie hieß der andere? Wie hieß denn der letzte? Unknown Identity. Genau. Mhm. Das waren diese, ich glaube, der hieß dann auf Deutsch sogar nur Unknown oder so. Alles so eine Thriller, so dieses typische Alltag und vom Hauptfigur bisschen getragen. Und habe ich Bock drauf, das jetzt in einem Weihnachtssetting, finde ich gut. Vielleicht wird's ein neuer Stück langsam. Gucken wir mal. Und gleich halte ich die Klappe, aber ein Ding noch. Und Jason Bateman mal als Bösewicht. Das ist so ein i-Tüpfelchen, wo ich sage, gucke ich mir mal an.
Ich finde es auch gut, wie du den Inhalt bisher ganz gut zusammengefasst hast. Denn es geht ja darum, dass quasi der Typ, der da so ein bisschen als als Gepäckchecker arbeitet, dass der eben einen Knopf ins Ohr bekommt und dann eben Anweisungen erhält. Und wenn er Scheiße baut und Koffer nicht durchlässt und so weiter und so fort, dann sterben halt Leute.
Genau, er wird erpresst. Genau, es ist so eine Situation. Ja,
so. Es ist so ein bisschen
hab ich tatsächlich im Übermut über das. Ich war so fixiert drauf, diesen Namen richtig aussprechen zu wollen, dass ich gesagt habe, okay, Story ist scheißegal. Guckt doch den Trailer an, Leute.
Hattet ihr nicht auch bei dem Film so ein bisschen so einen oldschooligen Ansatz? So, wisst ihr noch, als Sky noch nicht Sky hieß, sondern Premiere und diese Actionfilme dann da kamen in der Ecke. Das ist komplett der Vibe, den ich gefühlt habe bei dem Trailer. Und da erinnert mich natürlich auch krass an nicht auflegen, obviously wegen dem Knopf im Ohr und dem Telefonat, das sie die ganze Zeit führen. Aber ey, mich kriegt der Film voll. Ich fand ihn ab der Sekunde, wo er sich den Knopf ins Ohr gesteckt hat, fand ich ihn geil. Davor dachte ich halt so, ja, mal sehen, was das für eine Rom-Com ist, wie ihr schon gesagt habt. Aber jetzt glaube ich, das ist einfach wahnsinnig spannend hinten raus. Und wie du schon sagst, ey, Jason Bateman hat mir in dem Trailer sehr, sehr gut gefallen. Mit hier Hauptfigur, Protagonist, kann ich noch nicht so viel anfangen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Es ist ein absolutes Allerweltsgesicht für mich. Aber
Er hat unter anderem doch Elton John gespielt in hier Rocketman.
Ach, krass. Okay, genau. Gott, dann habe ich ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Da hat er mir auch gut gefallen. Aber crazy. Und es ist für mich halt genau dieses Äquivalent zu diesem, das baller ich mir, also der junge Chris, back in the days, wir haben ja jetzt ganz viel über die 90er Jahre und sowas geredet, hätte sich das dann einfach am Wochenende auf Premiere reingezogen, was er sich da irgendwie mitgeschnitten hat. Und jetzt ist es halt das Äquivalent dazu, ne? Jetzt kommt er direkt zu Netflix.
Hätte ich gesagt, also 99 so in der Zeit wäre sowas gewesen, wäre man auch mit der Clique ins Kino gegangen. Also ich glaube, das wäre so ein richtiger mit den Jungs zusammen, ey, komm, lass ins Kino fahren. Also bei uns war es so, wir mussten dann eine Zeit lang auch wirklich ein bisschen fahren bis zum Multiplex. Da hat man dann gerne auch mal so Double Feature gemacht. Und da wäre das tatsächlich so ein Ding gewesen, wo man sagt, ey, lass Film, ach komm, wir gucken noch einen. Der sieht doch ganz nett aus. Also das hätte ich damals auch im Kino geguckt, bin aber jetzt tatsächlich super froh drüber, dass der am 13. Dezember direkt zu Netflix kommt und ich den einfach schön zu Hause
dann genau, aber das ist das Ding. Das hier ist für mich absolute Kategorie Videothek oder ja, einfach irgendwie bei irgendeinem Dienst, wie beispielsweise Premiere. Und das passt für mich perfekt zu einem Netflix-Release. Ohne, dass ich da irgendwas Böses sage, aber ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde, aber so denke ich mir, baller ich mir den in der Release-Woche rein und bin super happy.
Ich finde, der Film hat krasse 90er-Vibes auch.
Ja, ja,
voll. Weil er eben an Nicht-Auflegen erinnert, weil er an Die Hard erinnert, weil es so ein bisschen diese Weihnachts- Typ muss gegen das System kämpfen und bla bla bla.
Einer
gegen alle, so. Und das finde ich schon ganz geil. Das Problem ist hier der Trailer in meinen Augen ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, und eigentlich ist Netflix nicht so dumm und macht das, aber ich habe das Gefühl, also du siehst ja am Ende schon, dass es Schießereien gibt, du siehst ja am Ende schon irgendwie, du siehst sehr viel. Mhm. Ja?
Ja, ja, ja.
Und die letzten, weiß ich nicht, 20 Sekunden vom Trailer hätte man sich wahrscheinlich sparen können und hätte dann quasi mit irgendeiner bestimmten Sequenz halt dann so ein Huch, was ist denn das? Und jetzt möchte ich mehr sehen. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich habe das Gefühl, da sind Bilder drin, die im letzten Fünftel vom Film sein könnten.
Also die Gefahr sehe ich. Manchmal gibt es so Überraschungen, wie bei Speed zum Beispiel. Wenn man erinnert Speed immer nur diese ganze Bussache, aber dass da hinten noch so ein ganz langer Rattenschwanz ist, wo sie nochmal unterwegs sind und nochmal ihn dann fangen müssen und noch mit der U-Bahn und alles und so, vergisst man gern. Das könnte hier natürlich auch sein, dass nach dem Flughafen-Setting dann einfach nochmal so 15 Minuten kommen Film, die jetzt gar nicht im Trailer sind. Aber ich habe dasselbe Gefühl wie du. Ja, ich glaube auch, dass man schon durchaus den Showdown ein bisschen erahnen kann.
Mhm. Aber ansonsten, ja, ey, sieht halt aus wie eine Netflix-Produktion, ne? Es ist gut, sieht gut aus, so, spricht halt, glaube ich, genau diesen Vibe an, so dieses, auch mit den Overlays von den Handys, die dann ins Bild reingefahren werden und so weiter. Also es ist schon eine sehr moderne Interpretation von einem gefühlt Die Hard, so. Und das stört aber nicht, so. Lass uns zum nächsten Film kommen, oder?
Gerne. Yes.
Der nächste Film ist ein Film mit Jack Black. Ist ein Fantasy-Film, kommt über Paramount Plus, soweit ich weiß, und ja, heißt Dear Santa. Und ja, auch da darf Steve, der gerade so gut zusammengefasst hat, was in dem anderen Film passiert, hier auch einmal was zusammenfassen. Und ich finde, der größte Gag ist schon direkt der Anfang und danach wird's schwächer.
Genau, ich habe tatsächlich in der großen Zusammenfassungsschule von Radio Nukular gelernt, wie man Filme zusammenfasst. Also Dear Santa geht's um einen Weihnachtswunschzettel, Weihnachtsbrief an den Weihnachtsmann, den ein Junge verschickt und wie auch der Sprecher im Trailer schon sagt, ist der Junge aber nicht der Beste in Rechtschreibung. Und man kennt das, passiert auch einigen Erwachsenen gerne immer noch, aber wenn man nicht so bedacht schreibt, dann verschreibt man sich mal schnell, verdreht mal die Buchstaben oder die Position der Buchstaben und dann wird aus Dear Santa ganz schnell mal Dear Satan. Und so schreibt dieser Junge seinen Brief nicht an Santa Claus, sondern er schickt ihn aus Versehen an Satan, an den Teufel. Und der sagt sich, ja gut, wenn mir jemand einen Brief schreibt und mich bittet, dass ich komme und für ihn zaubere, dann komme ich doch auf die Erde und mache das. Und ja, dieser Satan, Santa, nicht Santa, ist Jack Black. Ich glaube, das Poster des Films war es auch, wo so draufsteht, Jack Black isn't Santa Claus oder is not Santa Claus oder so. Ja. Warum der Film dann trotzdem Dear Santa heißt und eben nicht Dear Satan, naja, egal. Jedenfalls, genau, kommt er als Teufel und macht viel Unfug. Sehr viel mehr muss man storymäßig, glaube ich, wirklich nicht zusammenfassen, sondern mit diesem Jungen passieren dann, lustige Zaubersachen. Das erinnert an Teuflisch, es erinnert ein bisschen an Little Nicky, so dieses typische, der Teufel ist jetzt nicht so super böse, es ist, glaube ich, eher eine familientaugliche Komödie, je nachdem, aus was für einer Familie man kommt. Also fundamentale Christen werden vielleicht nicht den Spaß ihres Lebens haben, aber ganz normale Familien finden es wahrscheinlich recht witzig. Allerdings muss man an der einen oder anderen Stelle auch damit leben, dass es einen Furzwitz gibt muss man drauf stehen. Und dann dachte ich mir so, mal schade so ein bisschen, hab dann aber auch da noch mal geguckt, Moment mal, von wem ist der Film eigentlich? Und ja, es ist die Rückkehr zumindest eines der Ferrelli-Brüder. Die Ferrelli-Brüder, ja, ja berühmt, berüchtigt, auch die aus den 90ern und frühen 2000ern. Bobby Ferrelli hat hier für Regie geführt. Und wer jetzt Ferrelli-Brüder sagt, hey, weiß ich gar nicht mehr, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Natürlich Dumm und Dümmer, Verrückt nach Mary, wie hieß es da noch hier, Schwer verliebt, Unzertrennlich, also derber Humor.
Es wurde immer schlimmer.
Genau, gern auch mal unter der Gürtellinie, gern auch mal wirklich so ein bisschen politisch inkorrekt, pubertär, aber mit einem gewissen Witz, auch Timing, das muss man tatsächlich immer zugeben, also das Comedy-Timing passt, aber auch Leute wie Matt Damon, die sich in einem Unzertrennlich komplett zum Vollhorst machen oder so, also haben auch ein Gespür dafür, gute Leute zu holen für eigentlich albernen Quatsch. Mit Jack Black haben sie eben bei Schwer verliebt schon mal zusammengearbeitet. Ja, also Ferrelli Comedy-Humor muss man mögen. Die letzten Sachen waren irgendwie alle nix mehr so richtig. Ich denke nur an die Fortsetzung Dumm und Dümmer. Naja, und deshalb hat's mich hier auch jetzt noch nicht so direkt, sag ich mal, abgeholt und ins Herz geschlossen. Ich bin aber auch ein bisschen wirklich, also bei einem Dünnpfiff-Witz verliert man mich schon mal schnell, muss ich ehrlich zugeben.
Also ich mag den Ferrelli-Kram eigentlich ganz gern in vielen Bereichen. Manches ist natürlich jetzt mittlerweile komplett out of date. So, mein großes Problem hier ist eigentlich Jack Black. So, weil, also ich mag Jack Black, so ich mag ihn wirklich gern, aber mittlerweile bin ich so, ey, in jedem Film spielt er irgendwie mit. So, also es ist halt einfach jetzt gerade so ein bisschen sehr viel Jack Black. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann sage, aber es ist ein bisschen zu viel Jack Black. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht jede Nummer annimmt. Und die Nummer hätten auch sechs andere Leute spielen können. So. Und ja, also das ist. Dass kein Kinofilm ist, sieht man auch schon am Trailer. So, ich glaube, das ist so das Netteste, was ich da sagen kann. Ich finde das alles ganz okayisch. So,
okayisch ist, glaube ich, wirklich das, was es für mich auch beschreibt. Also ich finde,
das ist es dann halt. So,
es ist halt wieder die typische Jack Black Ein-Mann-Clown-Show. Ich glaube, also wenn du den Trailer irgendjemand zeigst, dann kann er dir hinterher sagen, was Jack Black gemacht hat und vom Rest überhaupt nichts. Einfach weil es ist einfach Jack Blacks Clown-Show und es ist, ich glaube nicht, dass es so eine Komplettentgleisung wird. Ich glaube, da hätten wir der letzte Jack Black, war es Jumanji oder ich weiß nicht, wann haben wir ihn das letzte Mal gesehen? Nee, auch das war Minecraft, oder? Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja nur der Trailer, genau.
Bei Minecraft-Trailer haben wir drüber geschnackt und da dachte ich schon so, oh Gott, hier habe ich wenigstens beim Trailer bei ein, zwei Sachen geschmunzelt. Also, das liegt dann wahrscheinlich eher an der Ferrelli-Geschichte, aber ich bin nicht sicher. Ich werde mir garantiert nicht im Kino geht ja auch gar nicht ins Kino. Ich werde mir wahrscheinlich auch relativ spät irgendwo anders angucken. Spricht mich jetzt nicht so großartig an. Da müsste schon echt viel passieren und mir sehr langweilig sein. Aber ja, ich weiß nicht, ob der Film für mich funktionieren würde, wenn es nicht Jack Black wäre. Das Interessanteste, was ich zu dem Trailer gefunden habe, ist, dass Kyle Gass mitspielt. Also der andere von Tenacious D. Und das ist witzig, weil ja Jack Black Kyle ein bisschen vor den Bus geworfen hat, als es um diese Trump-Attentatsache ging und sie da auf der Bühne ein, zwei Sätze zugesagt haben. Und Jack da meiner Meinung nach ein bisschen seine Hollywood-Haut gerettet hat. Aber vielleicht sind die beiden ja dann doch wieder ganz cool miteinander. Oder er wurde einfach schon vor einem Jahr abgedreht oder sowas, wer weiß.
Ja, durchaus denkbar, ja, genau. Also bei mir tatsächlich auch so ein Punkt, der Weihnachtsfaktor könnte es halt sein, warum der dann irgendwann doch mal gestreamt wird. Aber jetzt nicht gleich, wird mir dafür jetzt nicht das Abo holen von Paramount Plus und wird den jetzt, aber wenn der dann irgendwo mal verfügbar ist, kann ich mir vorstellen, komm Weihnachtszeit, vielleicht will das Kind irgendwie noch eine lustige Komödie sehen. Mal ein bisschen die Kritiken abwarten. Ich meine, am Ende sagen sie, herzerwärmende Weihnachtsspaß und so toll. Mal gucken, aber
ja. Man kann den meisten Hauptblickfilmen ja auch irgendwie was abgewinnen. Also das muss man ja auch dazu sagen. Prinzipiell ist es ja cool, Jack Black zu sehen. Mir kam es jetzt einfach nur so ein bisschen vor wie, hey, ist schon ein bisschen viel Jack Black. So. Und das halt jetzt gerade so geballt, weil er natürlich jetzt zuletzt dann auch in Super Mario war, dann ist er jetzt irgendwie für den Minecraft-Film angekündigt, Jumanji kam zeitgleich,
aber jetzt kommt das. Ist das nicht weird? Also ich meine, hatten wir jetzt, unsere Generation, nicht die Jack Black-Hochphase vor vielen Jahren, wo wir gesagt haben, was eine coole Sau, Tenacious D ist geil, ey, ich will mehr von dem, und jetzt kriegen wir es so 5 bis 10 Jahre später und
ja, aber wir so, ja. Denn, also der Film richtet sich ja an die Leute, die 35 plus sind und ein Kind haben. Also, genau, das ist ja Jack Black quasi die perfekte Zielgruppe. Und du müsstest ja auch in der Theorie Paramount Plus noch abschließen. Das heißt also, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der über 18 ist, damit er sich das leisten kann. Also dahingehend ist das dann schon ein smarter Move, Jack Black zu besetzen. Ne? Also und ich glaube, eine Alternative wären halt andere Schauspieler um die 50, so die wir halt in unseren so Marty McFly wäre halt cool, wenn er nicht krank wäre, dann der wäre vielleicht dann auch bei der Rolle geeignet und so weiter. Und ich glaube, dahingehend muss man halt so ein bisschen denken, ne? Das ist halt ein Film für Leute, die irgendwie mit ihren Kids jetzt gerade dann sagen, hey, den gucken wir uns mal an. Jim Carrey, der halt auch einen Sonic zieht, der könnte hier auch mitspielen. So.
Würde ich wahrscheinlich Satan. Eher. Ich glaube, ich bin einfach nur Jack Black satt. Das ist einfach Fakt.
Ist komisch, dass wir es sagen, satt. Ne? Alle, obwohl wir Jack Black mögen.
Ich liebe ihn. Ich habe ihn 2-3 Mal live gesehen. Ich fand also wirklich viele Sachen früher mega krass. Und jetzt halt einfach so, ich bin satt. Ich brauche sie jetzt ja, gerade nicht.
Also gib für mir mich mal 2 Jahre Pause quasi.
Genau. Für mich waren es halt auch ein bisschen zu viele beliebige Jack Black macht lustige Sachen Dinger. Also während er früher waren die Projekte auch ein bisschen gefühlt ausgewählter eben und wirklich so was Besonderes und jetzt ist es halt Jack Black in einer Rolle als Jack Black. Also selbst das hier wird geworben mit, er ist nicht Santa, er ist nämlich Jack Black. Und von daher.
Ne. Genau, also er spielt halt immer Jack Black spielt so wie Jack Black Santa spielen würde. So.
Genau.
Und das Problem hatte ja auch Jim Carrey eine Zeit lang so. Und auch der hat sich dann erstmal verabschiedet und kam dann wieder mit einer großen Nummer. Und deswegen, also warten wir es mal ab. Ist jetzt kein Film, glaube ich, wir kommen später ja zu unserem.
Genau, also ganz kurz, Ferrelli-Brüder haben große Fans. Und wenn es da Leute gibt, die das sehen wollen, ich habe hier unterschiedliche Daten gefunden, nur kurz. Also in USA wohl schon ab 25. November, dann wird wahrscheinlich noch synchronisiert. Man hängt wahrscheinlich ein bisschen hinterher, keine Ahnung. Aber ich fand hier so ein Datum, Recherche, so ein bisschen unter Vorbehalt. 18. Dezember erst in Deutschland. Fände ich ein bisschen spät fast für einen Weihnachtsfilm, weil dann hast du nur noch 5 Tage bis Weihnachten, aber also irgendwie so Ende November, im Dezember rein, startet er auf Paramount Plus.
Aber es gab doch auch von Harold Ramis diesen Film, Teuflisch?
Hieß Teuflisch, so? Genau, habe ich vorhin gesagt, Teuflisch mit Brandon Fraser damals und genau, daran erinnert es mich in vielen
Punkten, dieses spaßig.
Der Teufel erfüllt dir Wünsche, hier ist es halt ein Kind und nicht ein Erwachsener, ne, genau, daran hat es erinnert und er als Teufel, der nicht so böse ist, erinnert natürlich an Little Nicky, also das ist halt genau so diese.
Little Nicky hat einfach schon alles gemacht, was du machen kannst, also wer eine Ananas und Hitler kombiniert, so, der hat halt einfach gewonnen, so. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten und wo wir beim Thema sind, Ananas meine ich natürlich, Mission Impossible, The Final Reckoning, gibt es den ersten Teaser-Trailer. Der Teaser-Trailer dauert 2 Minuten und zeigt Tom Cruise, das ist ein 2025er Film. Auch da, Steve, du hast es gerade so schön gemacht, kannst du das Ganze vielleicht kurz zusammenfassen? Ich kann es uns auch ganz schnell machen und zwar peng, peng, puff, puff, oh, Stunt.
Kann man hier ja noch gar keine Story richtig zusammenfassen, außer es ist halt die Fortsetzung vom Vorteil und was genau passiert, es wird ja noch nicht wirklich
also viel geredet. Also ist das geredet. Der Nachteil, oder was?
Also der Teil davor war ja, wie hieß er?
Dead Reckoning
Part 1. Und jetzt hat man sich aber entschieden, den zweiten Teil nicht Dead Reckoning Part 2 zu nennen, sondern jetzt heißt er einfach The Final Reckoning. Mag auch daran liegen, dass, also so wird zumindest gemunkelt, der Teil davor nicht so erfolgreich war wie gehofft und erwünscht und dann nimmt man das hat es ja die Fortsetzung davon weg. Aber ich sag mal, wenn sie das wirklich gewollt hätten, dann hätten sie auch das Wort Reckoning rausgenommen und hätten den ganz anderen Titel verpasst. Also von daher, der Bezug ist hier schon noch da. Ich persönlich fand es ja wirklich sehr, sehr schön, dass sie beim letzten Teil diese von Anfang an im Titel klar gemacht haben, Leute, es ist übrigens ein Part 1 of 2, weil das hat man ja nicht immer. Manchmal wird da auch ein bisschen, so ein bisschen der Zuschauer verarscht. Wicked, ich gucke in deine Richtung. Dass es ein Zweiteiler ist und wir erwähnen es nirgends. Deshalb fand ich das okay, hätte wegen mir auch Part 2 heißen dürfen, aber jetzt geht's eben weiter mit dieser, diese Entität, die gefährliche KI, die die Welt zu vernichten droht und sehr viel mehr wissen wir quasi noch nicht. Wir wissen, wer wieder dabei ist. Wir wissen, dass Tom Cruise wieder ganz, ganz viel rennt in seinem typischen Stil. Wir wissen, dass er wieder an irgendwelchen Flug- und Fahrtgefährten rumhängt und Action macht. Und wie der Titel The Final Reckoning schon sagt und auch der ganze Off-Text des Teaser-Trailers, es wird sehr viel gespielt mit, ist es seine letzte Mission? Könnte es Ethan Hunts letzte Final Mission sein, bei der Schluss ist? Und ich sag mal, sorry für alle Agentenfilmfreunde für den Spoiler jetzt, aber ich hoffe ja ehrlich gesagt nicht, dass sie einfach den Bond-Schluss hier nochmal machen, weil das wäre wirklich so ein bisschen, denn Mission Impossible in den letzten Jahren, die Reihe mit Tom Cruise, war für mich immer so, hey, wir sind Bond einfach 3 Stufen voraus. Wir sind einfach immer, wir rennen vorne weg und Bond versucht uns nachzukommen, aber wir sind schon vorne weg. Und wenn sie jetzt den Bond No Time to Die machen am Ende von diesem Film, würde es sich für mich anfühlen wie, ja, aber jetzt geht ihr einen Schritt zurück. Deshalb hoffe ich sehr, dass es das nicht wird. Es wird aber auf jeden Fall sehr, sehr viel damit gespielt. Es wird gemunkelt, dass es eine Nachfolge geben könnte. Tom Cruise ist in einem Alter, wo man sagen muss, vielleicht auch nicht mehr ewig diese Stunt-Sachen. Vielleicht könnte er auch noch mal, ich finde ja nach wie vor, dass er ein richtig, richtig guter Schauspieler ist, wer das in seiner, das vergisst man so ein bisschen über diesen Action-Fokus der letzten Jahre, aber der ist ja einfach ein richtig guter Charakterdarsteller, wenn er will. Und er hat jetzt das Alter, das Ian McKellen hatte, als er zum ersten Mal Gandalf gespielt hat. Ne? Also vielleicht lässt man dann die Action noch mal sein und sagt, ich spiele jetzt mal was anderes. Aber genau, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber Bock habe ich, die Reihe liebe ich. Ich finde es einfach super. Mission Impossible, ich bin an Bord, Ticket an Day One.
Ich bin da komplett bei dir. Also generell, genau, als ich den Trailer gesehen habe, sofort fuck ja gesagt. Ich weiß, es ist einfach nicht das große Cineastenfeuerwerk und man macht sich da jetzt nicht eben zum elitären Filmfreund, wenn man sagt, ich mag die Mission Impossible Filme, aber hier ist es einfach so. Ich habe mit jedem Teil richtig viel Spaß und wir haben es schon unzählige Male gesagt, du hast es ja sogar vorhin schon wieder gesagt, so, ja, ey, Scientology ist Kacker, das schieben wir einfach mal zur Seite. Ja, aber die Mission Impossible Filme sind halt dann auch irgendwie die geileren Bond-Filme geworden. Und ja, es ist keine gehobene Kinokost, aber ich lieb's den Cast zu sehen hier, Wing Rames und Simon Pegg und sowas. Das ist einfach, das ist für mich witzigerweise bei so einem fetten Franchise viel mehr in Anführungszeichen Familie geworden als jetzt der The Fast and the Furious Cast oder sowas. Ich weiß nicht, aber hier klappt das einfach besser. Und ja, es ist ein bisschen Selbstdarstellung, aber ich genieße es wirklich bei jedem Mission Impossible Film, wieder auf diese abgefahrenen Szenen zu warten, die sie für uns da präsentiert haben. Und da, wo auch immer Tom Cruise diesmal wieder dran baumelt, wie ich glaube, wieder an irgendeinem freaky Flugzeug und lässt sich dann da runterfallen oder was auch immer. Aber es funktioniert für mich. Es ist für mich wirklich geile, spannende Actionkunst und ich hab Bock, dass die, weil ich fand den letzten Teil, auch wenn er schlecht irgendwie weggekommen ist bei den Verkäufen, ich fand ihn geil und ich hab echt Bock, dass die Geschichte jetzt abgeschlossen wird. Es wird mich nicht mal stören, wenn es der letzte Teil wäre und es wird mich auch nicht stören, wenn sie dann einfach sagen, wir sind raus und nicht irgendwie das Ganze versuchen zu rebooten.
Also ich möchte einmal ganz kurz einhaken, weil ihr die ganze Zeit davon redet, dass der letzte nicht so erfolgreich war. Das Ding hat 291 Millionen gekostet und hat fast 600 Millionen eingespielt. Also dahingehend nicht erfolgreich ist natürlich, also
vielleicht sollte man sagen, unter den Erwartungen geblieben.
Genau, Erwartungen, genau. Das kann man vielleicht dann sagen, aber also die Reihe hat bisher ungefähr 1,1 Milliarden gekostet und ungefähr 4,3 Milliarden umgesetzt. Dementsprechend ist das schon gar nicht mal so schlecht. So.
Nee, genau, aber es war, also er wurde einfach nicht, glaube ich, das war es genau. Unter den Erwartungen ist er geblieben seitens des Studios, definitiv, weil der sollte der riesengroße Blockbuster werden, aber es gab natürlich Produktionsquerelen ohne Ende, wegen noch Pandemie und Verschiebung und Sachen und so. Unter den Erwartungen. Und er wurde einfach auch nicht universell so euphorisch aufgenommen wie die Teile davor. Also auch von der Kritik und vom Publikum wurden die Teile davor unfassbar gefeiert, umarmt, möchte ich mal sagen. Und das war bei dem einfach nicht so. Da gab es dann doch ein bisschen mehr Kritikpunkte irgendwie.
Wobei man aber auch da sagen muss, ich habe auch die IMDb-Wertung und so rausgesucht, ist der bestbewertete laut IMDb, also mit einer 8,0, hat eine 96er Score bei Rotten Tomatoes und hat 81 bei Metacritic, ist damit der zweitbeste. Okay.
Super gut, dass du das nochmal, weil dann zeigt sich da wieder, wie wirklich durch das Medienecho mein Bild ein ganz anderes war, weil das ist super gut, dass du es nochmal nachgeguckt hast.
Ich muss aber ehrlich sagen,
meine Wahrnehmung war, dass der einfach durchweg nicht so gut ankam und alle nicht so irgendwie interessiert waren und gesagt haben, jetzt ist auch langsam mal gut und so und alles. Deshalb cool, wobei ich glaube, dass diese Mission Impossible Filme eben auch einfach und daher auch die Profitabilität auch so Langläufer sind. Ich glaube, der verkauft sich halt dann im Heimkino nochmal wie geschnitten Brot. Ja, dann sind die Leute halt nicht ins Kino gegangen, aber den verkaufst du über Jahre noch und dann kommt nochmal eine 4K raus und nochmal eine Box mit allen Teilen. Also
ich habe auf jeden Fall auch, weil mich wegen dem Titel verwirrt war. Ich dachte zuerst, das ist nur der deutsche Titel und die kriegen es nicht hin, das Cry zu übersetzen. Aber es ist wirklich so, dass im Internet die offizielle Begründung für The Final Reckoning ist, dass sie nicht wollen, dass es mit Dead Reckoning in Verbindung gebracht wird. Also das ist umso witziger, wenn man jetzt Chris seine Daten hört, aber es ist tatsächlich die Begründung, die offizielle, die im Internet steht.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Mission Impossible-Fan. Ich fand einen davon richtig gut und das war Fallout, hieß der, glaube ich. Das war der 2018er. Mhm. Mit dem habe ich wirklich richtig viel Spaß gehabt. Das Reckoning-Ding fand ich gut. So, 1-3 fand ich kacken langweilig damals.
Boah,
so,
ich fand 3 geil, so, mit Philipp Seymour Hoffmann als Bösewicht, ich fand den so.
Wie gesagt, gut. Mir hat's gar nichts gegeben, so, aber ich war ja auch nie der Bond-Fan, ich war nie so, in diesem Spionage-Ding einfach auch nicht so drin. Und ich find's aber cool, dass es eine Reihe schafft, eine Fanbase aufzubauen. Das ist ja kein modernes Genre, Spionage-Filme. Ja. So, das hat ja immer so einen leichten, es ist ja immer so ein bisschen leicht angegraut. So, ja. Also Spionagefilme, ja, James Bond ist so 70er, so. In den 60ern schon, ja, Spionage. Wen juckt Spionage heutzutage noch? Und ich finde aber, dass es halt, dass der Film es sehr, sehr schön geschafft hat, das Genre in diese Neuzeit reinzuholen und zu sagen, hey, guck mal, auch das ist Spionage. Ja, hier geht's um Digitalspionage, hier geht's darum, trotzdem sich an Flugzeuge zu hängen. Also du hast so, aus jedem Bereich hast du ein bisschen was. Und das ist ja quasi eine Mischung, ganz blöd gesagt, aus so Indiana Jones und James Bond. Ja, also jemand, der wirklich auf so einer Abenteuerreise ist und auch so ein bisschen 96 Hours ist noch dabei.
Genau.
Und das finde ich schon smart. Ich finde halt einfach Tom Cruise unsagbar random. Also ich finde ihn so, wenn sagen wir, du hättest ein Boxspiel, ja, so ein Spiel übers Boxen, du kannst den Kämpfer kreieren und dann gehst du auf Kämpfer erstellen und dann hast du erstmal so, alles ist Mittel, so, und das ist so Tom Cruise, ja, so, also so gefühlt so, ja, der sieht halt aus, also jetzt mal blöd gesagt, der sieht aus wie jeder andere, so, aber er ist halt so der Standard, so, und dann kannst du sagen, okay, der kann größer sein, der kann breiter sein und so weiter und so fort, aber ich finde so Tom Cruise, der, weil er Tom Cruise ist und immer im Fernsehen ist, so, und seit 30 Jahren, 50.000 Jahren im Fernsehen ist, deswegen ist er bekannt, aber er ist so ein Allerweltstyp einfach.
Komplett, also, hast du komplett recht, ist ja auch mit der Grund, warum seine Reacher-Verfilmung, die beiden, nicht so richtig ankam, weil die Leute gesagt haben, ey, das ist aber Tom Cruise, wir wollen aber Reacher sehen, jetzt in der Serie haben sie das ja viel besser getroffen, ja. Wo man sagt, ja, du kaufst es ihm schon ab, und die Filme waren überhaupt nicht schlecht, diese Reacher-Filme mit ihm, ja. Aber die Leute haben halt einfach gesagt, nee, aber es ist ja Ethan Hunt einfach, warum nennt er sich denn jetzt Reacher? Es ist doch wieder der Typ, also du hast da schon recht. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, er ist ein guter Charakterdarsteller, wenn er das mal zeigen darf. Aber das kann er in dem Film halt nicht.
Nicht Thunder Paris.
Vanilla Sky war, fand
Tropic
ich krass.
Tropic Thunder war
das Ende war fantastisch. Ja.
Genau, also er kann es, wenn er will. Ne? Aber er braucht eigentlich genau das, was er, glaube ich, als Privatperson ist. Er braucht irgendwas komplett Bescheuertes. So, also wenn es so komplett over the top ist, dann kann er da brillieren. So, und dann finde ich ihn auch wieder spannend. Aber so als, er sagt nicht viel, er ist jetzt nicht als Ethan Hunt ist er nicht besonders wortgewandt. So, er ist nicht, weißt, also beim Wrestling würdest du sagen, er ist halt so, er ist, wie gesagt, der Standard. So, ja, weil er ist nicht
hat vielleicht 10 Punkte zu viel an Laufen geskillt, meinst
du? Ja, genau, du hast halt, also er hat Laufen auf jeden Fall auf Max. Ja. So. Und der war für den Rest halt wenig da. Also für Promo oder sowas. Promo-Work am Mikrofon.
Charisma, ja, wir haben leider keine Punkte mehr.
Man. War halt einfach wenig da so. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil du kannst den Charakter halt vielleicht einfach ein bisschen geiler schreiben. So ein James Bond, da hast du halt direkt so was Charakteristisches. Ne? Da hast du so, hey, der ist so der legere Typ und der ist irgendwie so, der ist nicht aus der Ruhe zu bringen und so weiter und so fort, aber der drückt noch mal ein, zwei Sprüche und die sind ein bisschen sarkastisch ab und an, aber die sind, und bei ihm assoziiere ich halt einfach wenig mit der Figur. So, der ist halt nicht bekannt für markige Sprüche wie Bruce Willis in Die Hard, der ist irgendwie nicht bekannt für flätige Dinge, so, sondern der ist halt da. Und dann hört er sich die Sachen an und sagt, ja, mach ich. So, und das ist halt ein bisschen wenig.
Man sieht ihm das Alter halt auch schon an. Also wenn man mal im Trailer bei ein, zwei Szenen auf Pause drückt, wenn sein Gesicht da drin ist. Ich meine, sie versuchen es immer mit Bewegungen und sowas ein bisschen meiner Meinung nach zu verschleiern, ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Aber man sieht ihm halt auch wirklich an, dass die Reise sollte jetzt auch irgendwann mal zu Ende sein, weil es wird einfach unglaubwürdig.
Ja.
Gutes Schlusswort, finde ich. Gutes Schlusswort.
Finde ich tatsächlich auch. Aber dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal besprechen. Also der Film kommt übrigens am 23. Mai 2025 in die Kinos, zumindest in den USA. Bei uns wird das demnach
bei uns ein paar Tage vorher.
So ein Vorabstart, 21. Mai ist, glaube ich, als deutscher Termin jetzt gelistet, aber da kann sich ja auch nochmal viel tun.
Man muss schauen, wer die Landtagswahlen gewinnt.
Ja, nee, vor allem ist es gerade so bei Paramount, ist ja auch so ein bisschen Umbruchphase, deshalb könnte auch sein, dass man die Reihe wirklich erstmal beendet. Da steht ja eventuell eine Übernahme komplett durch Skydance an oder so, da gibt's so wirtschaftliche Sachen. Weiß gar nicht, ob das jetzt schon durch ist, bin da nicht ganz so drin, aber deshalb einfach kann da auch viel sein. Einfach mal in den
Raum streuen, das ist gut.
Einfach mal ein paar Gerüchte
streuen, ja.
Nein, aber es gibt ja wirklich diese Übernahme. Skydance-Logo ist ja auch schon drin bei der Reihe. Egal, jedenfalls bei Paramount auch vieles nicht so ganz klar. Von daher kann sich auch noch mal was verändern oder verschieben. Aber im Mai nächsten Jahr, er sollte, glaube ich, nämlich eigentlich schon dieses Jahr laufen. Irgendwie die Fortsetzung dann. Und dann haben sie es noch mal. Also war jedenfalls alles bisschen komplex. Deshalb gucken wir mal unter Vorbehalt im Mai 25.
Absolut richtig. Dann lass uns doch einmal ganz kurz besprechen, welcher war der beste Trailer und welcher Trailer hat euch dazu gebracht, das Ding zu feiern und unbedingt sehen zu wollen? Weil es muss ja nicht zwingend auch der beste Trailer gewesen sein. Ich fange sehr, sehr gerne an. In diesem Fall der beste Trailer. der beste Trailer war Y2K und auch der Film, der mich am meisten oder der Trailer, der mich ins Kino bringt, ist auch eigentlich Y2K, aber der ist gesetzt. Also, dass ich da ins Kino gehe, ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Das heißt, es bleiben drei Dinge übrig. Bei Paramount Plus Filmen und Netflix Filmen kann ich nicht ins Kino. So, das heißt, ich muss in Mission Impossible.
Du hast das Logikrätsel gelöst.
Ich habe das Logikrätsel gelöst. Aber ja, also bester Trailer ist für mich Y2K.
Okay, ich sag, vom Trailer her ist der beste Trailer Y2K. Der Trailer, der mich am meisten abholt und der mich ins Kino prügelt, ob ich will oder nicht, ist Mission Impossible. Da habe ich einfach wirklich Bock drauf.
Dann darf Steve gerne noch.
Ich kann mich so ein bisschen anschließen mit diesem, was wir ja oft haben. Es gibt so Sachen, die wir sowieso gucken würden. Und da ist es einfach so, ich habe diesen Trailer von Mission Impossible nicht gebraucht. Ich hätte ihn sowieso geguckt. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Ich habe ja den letzten Teil geguckt. Ich hätte ihn sowieso. Deshalb, der Trailer ist eigentlich nur aus der Kategorie Rückversicherung. Alles noch fein mit dem Franchise. Ja. Man hat jetzt lange nichts gehört. Ihr seid noch on track. Okay, cool, bin dabei. Also das ist eigentlich nur so eine Versicherung. Carry On macht für mich wirklich diesen Weihnachts-Vibe-Action-Film irgendwie, also das ist schon schön, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass dieser Song vielleicht ein bisschen zu oft benutzt wird, funktioniert er doch trotzdem immer noch, weil ich ein Weihnachtsfreak bin. Einfach total, aber bester Trailer und der Mut muss belohnt werden, ist Y2K. Ist einfach so ein Trailer rauszuhauen, richtig gut, macht neugierig auf einen Film, den man sonst vielleicht auch gut. Auch da sind wir natürlich immer, wenn man weiß, dass es von A24 ist, guckt man auch bei einem vermeintlich, klingt aber ein bisschen generisch, die Story, ne? Aber deshalb hätten wir trotzdem geguckt. Aber nehmen wir an, wir hätten jetzt nicht gewusst, es ist A24. Wir hätten nur diese Story gehört, würde man sagen, netter kleiner Teenie-Slasher, was ein Quatsch. Aber der Trailer macht's, wo man sagt, okay, die haben Mut, die trauen sich was und deshalb bester Trailer. Und bevor du abmoderierst, muss ich aber gleich noch was sagen. Aber das ist erstmal nur das Fazit zu den Trailern. Mein Lieblingstrailer, ganz klar in dieser Ausgabe.
Sehr gut, dann darfst du jetzt gerne auch was sagen, bevor ich abmoderiere.
Ich warte schon die ganze Folge drauf, dass du was sagst.
Die ganze Zeit warte ich darauf. Wann sagt der
endlich? Wann sagt Steve eigentlich endlich mal was?
Jetzt kommt der Teil, wo ich was sage. Nein, und zwar wirklich kurz vor Start, bevor wir hier Aufnahme gedrückt haben, ploppte das hier bei mir auf und kam rein. Und da ich weiß, dass zumindest du, Christian an der Stelle, auch großer Fan und Freund bist, muss ich es unbedingt erwähnen noch und wollte es in die Folge noch reinbringen, auch wenn wir es jetzt nicht besprochen haben, muss man aber vielleicht auch gar nicht groß. Aber es gibt den ersten Teaser-Trailer zu How to Train Your Dragon Realverfilmung. Also der erste Trailer ist vorhin gerade zu Beginn der Aufzeichnung gedroppt. How to Train Your Dragon. Wir könnten jetzt noch ein Live-React machen, wenn du willst.
Prinzipiell ja, reingucken. Das Problem ist, ich habe das Cover schon gemacht. Also da habe ich jetzt
Steve, dann hör auf.
Nein, pass auf. Hast du den schon gesehen jetzt?
Ich habe ihn quasi hier schon ohne Ton gesehen.
Okay, pass auf, ich werf nur kurz einen Blick rein. Ich scrolle. Ja, ist geil. Okay, also perfekt. Nice. Guckt ihn euch an.
Machst du es dann aufs Cover, weil wir haben ihn ja jetzt quasi besprochen.
Halt dein Maul. Also, ich würde sagen, den besprechen wir dann aber nochmal in einer einzelnen Sequenz.
Wollte ich nur droppen, auch wieder für diese, wenn die Leute die Folge hören, denken, oh, das haben sie nicht besprochen. Also, ich sag das mal mit einem leichten Augenzwinkern. Ich glaube, der wird mindestens so gut wie die ganzen Disney-Realverfilmungen. Mach damit, was auch immer.
Nein, du musst dir selber wissen.
Nein. Also der Film kommt, erstmal kommt der Film am 13. Juni ins Kino 2025. Der Film ist für mich schon mal gesetzt. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung für Disney Locana habe ich mir nochmal 2, 3 der Live-Verfilmungen angeguckt. Und immer mit dem Wissen, was wäre, wenn ich das Original als Zeichentrick nicht kenne, weil natürlich manche, ein Ariel ist jetzt 30 Jahre alt. So, die Kids, die Zielgruppe sind für den Ariel-Film, die haben den Ariel-Film gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt damals nicht gesehen und wenn sie ihn jetzt sehen, ist es ein alter Schinken in Anführungszeichen. Aber How to Train Your Dragons oder Drachenzähmen leicht gemacht, sind in meinen Augen, und vielleicht verromantisiere ich das, weil das für meinen Sohn und mich sehr wichtige Filme sind, sind es die besten Animationsfilme der letzten 20 Jahre. Mit Abstand. So, also mit weitem Abstand. Und die Serie, die ist noch mal besser. Also die Serie, oder beziehungsweise die ist auf gleichem Level, aber für eine Serie ist sie unfassbar gut. Ich kann jedem nur empfehlen, der Kinder hat, How to Train Your Dragon zu gucken. Dragons beziehungsweise Drachenzähmen leicht gemacht. Erzählen tolle Charaktere, tolle Geschichten, Abenteuer, Freundschaft, Verlust auch. Wird da sehr, sehr schön thematisiert. Und es gibt keinen Animationsfilm, den ich, wo ich sagen würde, den würde ich lieber nochmal zum ersten Mal gucken, als Drachenzähmen leicht gemacht 1-3.
Wir hatten diese Lobeshymne schon öfter und wie immer kann ich es aber nur unterschreiben. Mag auch daran liegen, dass ich eben mit meiner Tochter sehr viel davon einfach, also dieses, aber sehe ich genauso. Ich muss mit dem neuen Hicks noch ein bisschen warm werden, gucken wir mal. Schön finde ich aber, dass der Vater tatsächlich vom Originalsprecher gespielt wird.
Ich dachte jetzt, du sagst, dass der Vater stirbt oder so.
Nee. Der Vater wird hier quasi vom selben Schauspieler gespielt, der ihn im Original auch spricht. Und das finde ich natürlich ganz witzig.
Gut. Ab welchem Alter, ihr habt es jetzt so viel gelobt, ab welchem Alter sollte man das mit seinem Kind gucken?
5.
Ja, okay. Geht.
Genau. Dann gehe ich da rein über die Weihnachtstage.
Beziehungsweise, wahrscheinlich, du kannst die Serie kannst auch mit 4 schon rein starten. Das Problem am Film ist halt, die haben halt dieses Verlustthema. So, da geht's dann.
Er ist auch nicht härter als König der Löwen, oder?
Nee, ach, aber ja, also dann nicht. Also, let's go. König der Löwen hat ja komplett Leben gefickt.
Ja. So. Ganz kurz noch, es gibt auch diese jungen Drachenreiter-Ableger-Serie, die wirklich für ein Kind, also die könntest du auf jeden Fall gucken, da können die Drachen auch sprechen, das können sie dann eigentlich nicht, obwohl es in derselben Welt spielt, das wird dann ein bisschen magisch erklärt.
Ich brauche von euch nur, also ich habe jetzt aus dem Gespräch mitgekriegt, es gibt eine Serie und es gibt Filme, ich brauche von euch einfach die Reihenfolge, in der ich was mit
erster meiner Film. Tochter gucke. Erster Film gucken, danach wird deine Tochter ohne Zahn lieben und du auch. Und dann findet sich alles weitere. Guck den ersten Film.
Und dann wird auch immer viel geweint. Aber nur bei dir. Das ist das Ding. Also dann alles wenn es ums Eltern und wenn es um diese Elternwerden, Verlust, Eltern-Kind-Beziehung geht, die Kinder sind so, ja, cool. Und du als Eltern halt sitzt da und bist so,
Es ist okay.
Es ist alles okay. Papa, was ist los?
Nichts, nein, Mann. Es ist alles gut. Ja, finde ich gut. Aber freue ich mich drauf. Und dann würde ich an der Stelle sagen, verabschieden wir uns. Gruß geht nochmal raus an Joel. Beim nächsten Mal ist er hoffentlich wieder dabei. Und das war's mit Trailerschnack für heute. Verfolgt uns sehr, sehr gerne weiterhin auf Instagram, auch wenn ihr da nicht schreiben könnt, weil ich die Kommentare immer ausschalte. Ich habe keinen Bock, das Spam zu löschen. Und hey, es wird einfach immer gut. Social und Trailerschnack, das ist ungefähr so. X haben wir jetzt gelöscht. Bei Instagram könnt ihr nicht kommentieren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr Informationen bekommt, wann wir neue Folgen droppen. Bleibt uns gewogen. Bleibt antifaschistisch, bleibt stabil und Küsse gehen raus. Das war's mit Trailerschnack für heute. Und Steve hat die letzten Worte.
Ach Gott, das ist zu viel Verantwortung.
Alles klar,
kann ich
ciao.
Nicht, kann Peace ich nicht mit umgehen.
Tschüss. Gut, tschüss.
Ja,
tschüss.
Ciao. Okay. Peace.
Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.